Oh, hast du eine Sonnenbrille, die man Aliens sieht? Ja. Kann ich die über meine andere Brille anlegen? Mal probieren. Was ist das für eine billige Brille? Metal is your passion.
Die haben sie verschenkt an dem Open Air, wo du mir hast spendiert.
Ah, ja. Wo ich nicht gehen konnte, wegen dem Rücken. Ja. Ja, dann denke ich mal, ja, wenn jemand Rückenweh hat, dann ist es der Vater und schickt dann den Sohn ans Open Air, aber das Mal war es umgekehrt. Ja. Du weißt, gell, das Codewort für, wenn du etwas gesagt hast, was du nicht willst, dass es hier auf der Aufnahme ist, sagst du echt, bitte schneiden, he?
Aha.
Mhm. Echt, dass ich weiss, wo, dass ich schneiden muss, sonst ist schon näher alles drauf.
Ah, oh, aber du schneidest ja eh.
Ja?
Ja.
Aber der weiss ja mal, wo schneiden, nicht, dass da plötzlich etwas drin ist, was du nicht willst, dass man es hört.
Ah, ja, ich hoffe es mal, Leute, ich traue dir da.
Ja, gut, also, sehen wir dann, ob das gut kommt.
Wird schon gut kommen.
Ja, ich glaube auch. Liebe Filmsünder, Fans, wir sind wieder einmal am Start. Und das Mal bin ich sogar ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich habe zwar mein Gegenüber heute auch gefragt, bist du ein bisschen nervös? Und so, nein, wieso überhaupt? Aber ich schon ein bisschen, weil, ihr habt schon im Titel gelesen, es geht nicht nur um eine Legende in der Filmgeschichte, sondern um eine Legende, die jetzt über die Legende redet. Und das ist mein Vater. Was für ein Intro!
Ja, Wahnsinn!
Bitte schneiden, bitte schneiden! Wir reden über John Carpenter. Das war eigentlich auch eine längere Geschichte, das bis jetzt daher überhaupt irgendwie ist gekommen. Du hast mir mal Anfangsjahr gesagt, dass du gerne mal eine Podcast-Folge mit mir aufnehmen
würdest.
Machst du dich noch besinnen?
Ja, ja, hm? Ja. Wir haben ja mal im Radio zusammen etwas und das ist gefackt.
Ja. Aha. Über einen Zappa haben wir dann geredet. Und jetzt reden wir über etwas anderes, das hoffentlich auch gefackt hat. Wir finden es jetzt raus in den nächsten zwei Stunden wahrscheinlich, wird es auch dauern, weil wir haben ziemlich viel Programm vor uns. Und darum würde ich sagen, legen wir doch los.
I don't believe my work life would have ever been what it has been if it wasn't for John Carpenter.
He's who he is, because he is the authority.
He sees the world differently than anybody else. He sees it slightly askew.
He understood that in order to become successful, you had to have a name recognition.
He's in the business of, ah! You know, he likes to, you know, he wants to shock you.
Ja, wir reden über John Carpenter, grandioser Regisseur, der nicht zwar würde sagen, er ist nicht nur Regisseur, sondern er ist für mich jemand, den man wirklich als Filmemacher bezeichnet, weil er hat ja nicht nur Regie geführt, er hat Musik gemacht, drei Bücher geschrieben, er war Produzent gewesen, Darsteller selber und hat auch seine Filme selber geschnitten und darum ist doch das auch die perfekte Person für hier in diesem Filmsünder-Universum darüber zu reden und ich könnte das mit niemand anderem machen, als mit meinem lieben Vater. Nochmal herzlich willkommen, Vater.
Ja, das ist für die Einladung, ja. Das ist eine gute Idee. Ja.
Wie hast du dich jetzt vorbereitet? Also ich meine, ich hatte dich ja ziemlich überfallen mit der Idee, wo ich dir vor ein paar Monaten gesagt habe, ich würde gerne mit dir etwas über John Carpenter aufnehmen. Das war auch nicht das, was du gedacht hast, du würdest gerne mal mit mir einen Podcast aufnehmen. Du hast dir, glaube ich, etwas anderes vorgestellt, oder?
Ja, ich war ganz überrascht, dass du das hast vorgeschlagen, weil ich bin ja seit lange, lange Zeit, also schon ziemlich von Anfang an, Fan von dem John Carpenter gsi, seit ich seinen allerersten Film habe gesehen und habe das eine prima Idee gefunden. Ja. Gross vorbereitet habe ich mich nicht. So theoretisch, wissenschaftlich, ich habe einfach jetzt das zum Anlass genommen, mir einige Filme nochmal ein zweites und drittes Mal zu Gemüte zu führen.
Du hast gesagt, der erste Film, wo, du hast seinen ersten Film, seinen ersten Kinofilm, hast du gesehen im Kino selber, oder?
Nein, das war damals mal gewesen, zu Schulzeiten im Fernsehen. Da hat es früher hat's noch ein oder zwei Sender gegeben. Und die Deutschen haben mal so ein Filmfestival gemacht, am Freitagabend jeweils. Eins war Gruselfilme und das andere war Science Fiction. Und dann sind da so Science Fiction Filme gekommen und eben so mehr oder weniger ernsthaft und dann bringen sie plötzlich mal Dark Star. Und da bin ich gerade hin und weg gewesen. Weil Das ist der eigentlich, was ich mich mag erinnere, die allererste Science-Fiction-Komödie gewesen, die ich jemals gesehen habe. Und der Film ist ja nach Space Odyssey rausgekommen, habe ich gehört sagen. Dass das so wie eine Antwort gewesen darauf, so leicht den ein bisschen auf die Schaufel zu nehmen oder ein bisschen zu verarschen. Aber ich habe den zuerst gesehen und Space Odyssey dann erst viel später. Und das war einfach der Hammer gewesen, wie die so lapidar dort, weißt du, nicht so super Astronauten und top seriös, sondern einfach so wie so unser Eis. Und dann einfach dort seinen Job macht und blöde Witze und das ganze Glier. Und ich weiß noch mehr, also ich habe mich recht einen abgerölt, weil da sind ganz viele witzige Ideen drin gewesen.
Wann ist der Film im Fernsehen gelaufen? Ist das relativ zeitnah gewesen, zum dann, wo er rauskam, oder ist das erst ein bisschen später gewesen, auch schon? Also,
nee, ja, das war so Anfang 70er, gewesen, ja. So zwischen, ich glaube, im 74.
Also rauskam ist so im 74, ja.
Aha.
Und dann ist gleich mal im Fernsehen gekommen, wo du ihn gesehen hast.
Ja, aber speziell, ja.
Ja, also, legen wir doch gleich los mit dem Film, mit dem Fall.
It is the future. Mankind has conquered the stars. He moves out to the endless interstellar reaches of the universe. An advance exploration corps. A new breed of pioneer must seek out unstable planets and destroy them.
Drive sequence begun. Hit it, Pinback.
Of the 21st century planet smashers, Dark Star.
Dark Star, der erste quasi Langspielfilm von John Carpenter, 1974 rausgekommen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und du hast schon ein bisschen auf den Kubrick angespielt, das war ja ein Seitenhieb an ihn, weil John Carpenter hat gefunden, mit dem kann er nichts anfangen, mit dem ernsthaften Science-Fiction-Zeug und hat echt etwas Spassiges machen. Und das finde ich noch witzig, weil du ja glaubst, das ist nicht übertrieben, ein sehr grosser Stanley Kubrick-Fan bist. Und darum habe ich es jetzt gerade spannend gefunden, das habe ich auch nicht gewusst, dass du Dark Star vor dem 20
Odyssey im Weltraum.
Genau, merci, ja. Gesehen hast. Mhm. Also bist du eigentlich über den Carpenter erst zum Kubrick-Fan geworden?
Nein. Ich bin wegen Carpenter zum Carpenter-Fan geworden. Weil früher war es ja so, man hat ja Filmschauspieler gekannt und hat Filme wegen denen geschaut. Und dann hat es aber auch Filme gegeben, die hat man geschaut wegen dem Regisseur. Und als ich den ersten Carpenter-Film gesehen habe, ist mir der Name rein und habe gedacht, ja, von dem kannst du einfach schauen, weil das ist sicher lustig.
Mhm.
Und das ist einfach super cool gewesen, das Film. So, total billig, trashig, mit ganz billigen Effekten, aber das spielt ja keine Rolle. Und einfach die Story und die Jungs, wie sie dort rumgeblödelt und Und am Schluss da eben, wie sie da mit der Bombe müssen fälschen, weil die nicht so wollen, wie sie tun. Sie müssen ja so irgendwelche Meteoren und so müssen sie zerstören, die für die Erde könnte gefährlich werden. Und dann sind die da auf ihrer Mission und haben einfach Alltag. Und noch witzig. Und dann eben gleich auch sehr, sehr realistisch. Weil sonst hat man immer da die riesen Raumschiffe gesehen, viel Platz und alles, pipapo, und die sind jetzt so in so einem engen Räumchen gewesen, und 100 Lämpchen, Lichtchen und Zeug und Sachen, haben sich kaum können bewegen. Andererseits hat man das Raumschiff dann auch wieder von aussen gesehen, und da kommt eine Szene, wo er da im Schacht, da gegen das Alien kämpft.
Der Exot.
Also, der Exot.
Ich habe das Gefühl, das wäre heutzutage so ein richtiger Renner, so als Plüschtier. Das ist eigentlich so ein Gummiball mit Füßen.
Ja, so ein Strandball.
Ja. Und das ist ja eine sehr satirische Szene, wo sie dort in diesem Liftschacht irgendwie so
fährst,
dort drinnen und der Gummiball.
Ja, er muss den füttern und der büchst aus und dann sind sie in so einem Schacht und der Schacht ist unlang. Er hat gar nicht Platz in diesem Raumschiff, aber das hat man trotzdem natürlich nicht gemerkt. Man hat auch nicht gemerkt, dass die da danach in Betonkorridoren sind. Ja, aber einfach so, von dem her witzig.
Ja, und du hast es echt gut zusammengefasst, weil die ganze Geschichte von diesem Film ist ja eigentlich, es sind irgendwelche so hippie angehauchte Astronauten, die halt müssen Planeten sprengen.
Ja.
Und du hast die Bomben noch angespielt vorher und da gibt es ja auch recht lustige Dialoge und da habe ich einen rausgeschnitten, der echt damit ein bisschen Eindruck bekommt, von was wir hier reden.
Sergeant Pinback ruft Bombe Nummer 19. Hörst du mich, Bombe?
Bombe 19 an Sergeant Pinback. Ich höre, sprechen Sie weiter.
Fein, Bombe. Wir haben noch etwa 60 Sekunden bis zum Abwurf. Ich möchte nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Funktioniert deine Platin-Iridium-Abschirmung?
Energieabschirmung positiv.
Gut, dann wollen wir die Detonationszeit synchronisieren. Du weißt nicht zufällig, wann du hochgehen sollst, oder?
Detonation in 6 Minuten 20 Sekunden.
In Ordnung, das habe ich auch hier. Bombe, mach dich scharf.
Ich bin scharf.
Also ein Dialog mit der Bombe hat man früher noch geführt, 1974. Aber da kommt jetzt irgendwie so ein bisschen durch, wie satirisch dass das Ganze angehaucht ist. Also, wie so zu einer Zeit, wo man das auch noch nicht unbedingt gemacht hat, würde ich jetzt mal behaupten, eben jetzt gerade im Zuge von Space Odyssey und so, ist das schon so ein bisschen so ein Seitenhieb gewesen, so ein bisschen die ernsthaften Science-Fiction-Filme. Aber irgendwie eben auf eine Art und Weise noch witzig. Ich habe jetzt letzte Woche an so einem verkaterten Sonntag das erste Mal gesehen und ich habe mich wirklich auch, ich habe mich gekugelt vor Lachen.
Ja, zu dieser Zeit ist eigentlich das ganze Computerzeug noch so fast ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt und schon kommt da so eine sophisticated Maschine daher, fast eben so, heute redet man von KI, mit der du dann musst diskutieren und argumentieren und philosophieren und die will einfach nur nicht so, wie du hast. Das ist witzig gewesen, ja.
Ja, und sie redet echt mit der Bombe.
Ja, ja.
Ja, ist eigentlich auch gar nicht als Langspielfilm geplant gewesen. Es wäre eigentlich ein Kurzfilm gewesen. Und dann hat das Studio gesagt, ja, jetzt musst du ausdehnen von 42 Minuten auf fast das Doppelte. Das ist dann 82 Minuten geworden. Und ja, ich weiss nicht, ich habe nicht so geschaut und zwischendurch merkt man es ein bisschen, jetzt mit dünkt. Ich weiss nicht, wie es dir geht. So ein bisschen, dass man gewisse Längen spürt in diesem Film, zum Teil so mit drin. Bis dann wieder die satirischen Momente kommen, wo man auch wirklich Spass hat, aber manchmal ist es halt schon so ein bisschen langfertig.
Ja, das ist jetzt für die heutige Generation natürlich ganz eine andere Sache. Früher waren die Filme generell nicht so hektisch gewesen. Und durch das, dass man den Film ausdehnen musste, sind natürlich dann noch andere Ideen reingekommen. Ganz witzig zum Beispiel der tote Kapitän, wo sie da noch im Kühlfach hatten. Und wenn sie nicht weiter wissen, dann holen sie den raus und quatschen wieder mit dem. Oder dem sind sie bewusst, sie ist auch irgendwie erhalten geblieben. Und der eine dort im Cockpit oben, wo gar nichts mehr mit allem zu tun hat, wo nur noch die Sterne betrachtet und meditiert und sich wohlfühlt. Ja. Das waren witzige Ideen, gewesen, ja. Dort mal.
Da kommt vielleicht auch das raus, wo eben viele sagen, dass so eine Hippie-Generation noch ein bisschen abgebildet hat, einfach ja. Im Weltraum aussen.
Ja, ja, mhm. Das war halt die Zeit.
Ja. Mhm. Und er hat das recht gut abgebildet. Also wirklich ein Film, wo man auch sehr einfach schauen kann. Der ist sogar auf YouTube, auf Deutsch und Englisch. Also wenn ihr den mal nachholen wollt, unbedingt machen. Und der hat schon so ein bisschen gezeigt, wie John Carpenter unterwegs ist. Und was mich so ein bisschen durch das, dass wir jetzt die Vorbereitung hatten und viele Filme von ihm haben geschaut, das ist schwierig, den John Carpenter irgendwie so in irgendwie so ein bisschen zu fassen, weil er hat so ein bisschen alles gemacht. Mhm. Obwohl er sehr angelehnt war am Western und halt grundsätzlich einfach ein ganz grosser Filmfan. Und da habe ich jetzt auch noch ein Ausschnitt von ihm selber, wie er sagt, wie er überhaupt in das ganze Film. Die ganze Filmsache ist reingekommen.
You know, when I was a kid, I decided at one point I wanted to be a movie director and have a career in directing movies. And I got to do that. And a lot of very talented people never got the chance to do that. So I'm really lucky. I'm really lucky.
Und das finde ich auch noch schön, was er jetzt hier sagt, er hat immer ein Filmmacher werden und nicht nur ein Filmregisseur. Ja. Und das ist er ja schlussendlich auch geworden. Er hat ja nicht nur Filme dirigiert, blöd gesagt, als Regisseur, sondern er hat ja wirklich überall immer seine Finger drin, sei es Musik, selber noch als Darsteller oder der Schnitt und alles. Und es ist echt so, man merkt echt bei jedem Film, den er irgendwie gemacht hat, so die Carpenter-Substanz irgendwie raus. Und das ist schon bei Dark Star irgendwie hat das so rausgestochen.
Das hat man genau dort schon gemerkt, dass er Sachen macht, die sonst noch niemand vor ihm hat gemacht. Also einfach verrückte Ideen hatte und umgesetzt, die vor ihm noch niemand drauf ist gekommen. Und später dann eben auch, dass er dann noch die Musik selber auch noch gemacht hat. Das war auch noch cool. Also fast so wie ein Werk schaffen, ein Gesamtkunstwerk.
Ja, gutes Stichwort, weil auf Musik ist er ja irgendwie auch gekommen, weil er gefunden hat, er müsse das wie selber machen, weil er nicht genug Stutz hatte, bei seinen ersten Filmen irgendjemanden zu engagieren, der die Musik macht. Und wie er genau auf die Musik gekommen ist, jetzt blendet es mich schon wieder, warte, jetzt muss ich schnell die Sonnenbrille wieder anlegen. Wie er zur Musik ist gekommen, erzählt er am besten gut selber.
My true love in life was cinema. I fell in love with that. But my dad was a music professor. And he was a virtuoso on the violin, so I grew up with music, second nature. And I guess I started composing for movies in film school, because when you're doing a student film or a low-budget movie, you don't have money to hire an orchestra or a composer or something like that. So I was cheap and fast, so I did it myself.
Aber that is... billig gsi und schnell. Und hat dann die Musik selber komponiert. Und hat sich das von einem Studienkollegen so ein bisschen beibringen lassen. Ist mal zu dem irgendwie, hey, in seine Studentenwohnung. Und dann hat der ihm irgendwie gezeigt, wie man Synthesizer braucht. Und Kopfertelli weiss der Carpenter, wie man Synthesizer braucht. Ich weiss jetzt so ein bisschen aus der Vergangenheit, dass du ja nicht ein grosser Fan bist, unbedingt von 80er Musik.
Doch, da gibt's ganz flottes Zeug.
Ja. Aber so Synthi und so,
ich bin einer von den allerersten gsi, wo da sich Synthi hat reingezogen. Mit Emerson, Lake und Palmer und Isaotto Mita und all die, wo das Zeug gebraucht, Rick Wakeman, Mammal, das hat mich schon begeistert. Weil, da sind ganz neue Klänge gekommen. Auch wieder, was vorher nicht hat gegeben. Ich meine, jedes Instrument hat sein spezielles Spektrum und irgendwann stellt es an. Mit dem Synthesizer sind ja Klang. Schöpfungsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt. Das war schon sehr interessant. Obwohl, da bin ich ein Hörer der ersten Stunde gsi.
Gut, dann habt ihr jetzt da ein bisschen Unrecht an. Man hat ihn halt auch für gewisse Sachen ein bisschen missbraucht gehabt, aber der John Carpenter hat dann halt schon irgendwie bis an die Spitze ausgenutzt, was das Instrument irgendwie zu bieten hat.
Ja. Er hat aber auch in einer Rockband gespielt, ein Zeitchen.
Stimmt,
als Bassist und ist Touren, ja.
Nein, dann plötzlich, obwohl er von sich selbst behauptet, dass er eigentlich kein Musiker war, sondern das irgendwie nur von seinem Vater übernommen hat. Es hat dann einen Film gegeben, die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, wo er hat quasi das Gefühl gehabt, jetzt muss ich so ein bisschen Nachhilfe nehmen, dass er ein bisschen perfektioniert unterwegs ist auf diesem Instrument. Und das ist eine Melodie. Wenn du mir würdest sagen, was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du John Carpenter hörst, dann wäre es das.
Ja, natürlich.
Assault on Precinct 13. Quasi so ein bisschen das, wo die meisten Leute, die vielleicht die ganze Vita von Carpenter nicht so verfolgt haben, würden als seinen ersten Film bezeichnen. Und das ist lustig, weil das ist, glaube ich, auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, dank dir. Aber jetzt werden wir doch zuerst schnell mal hören, wie der Film überhaupt so tönt.
Freeze! This is the police. Drop your weapons and place your hands above your heads.
On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday,
Cholo.
The warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of vengeance. It's war in the streets.
Oh, Jesus, come on. Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me. Please. Please.
It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on Precinct 13.
This is a siege. It's a goddamn siege.
Stay here and hold until somebody comes. Okay?
We're in the middle of a city. Inside a police station.
Ich glaube, ich war dann noch im Teenager-Alter, wo mich der Bär abholen vom Karate-Training. Dann sind wir heimgegangen auf die Büre, da wo wir jetzt übrigens auch hocken. Dort in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und mich vor den Fernseher gesetzt und gesagt, so, jetzt schaust du den Film. Und er hat sich das gemacht. Und ich bin echt, ich weiß gar nicht, wie lange das der Film überhaupt läuft, aber der hat mich dann so richtig gepackt. Ich weiß gar nicht, was du dann bist gemacht. Du bist irgendwie aus dem Raum raus und ich mir jetzt dünkt, ich bin dann die 2 Stunden oder 1,5 Stunden, wie der Film dauert, hätte ich dort allein vor dem Fernseher gehockt und habe mir den reingezogen. Und das war meine erste Berührung mit dem John Carpenter. Und ich bin einfach, ich bin richtig weg gewesen. Und der ist mir so eingefahren. Weißt du, ich meine, das waren frühe 2000er gewesen, wahrscheinlich. Und dann siehst du einen Film aus 1976 oder so. Oder 75. Ja, oder 79. Nein, nein, ist vorher gewesen.
Vorher, ja.
Und das ist echt so, boah! Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich den Film irgendwie gespürt. Also das Filmerlebnis par excellence. Und darum würde es mich interessieren, du machst dich auch nicht mehr daran erinnern, wie das gelaufen ist, denn, wo du mir vor diesen Film gesetzt hast. Oder warum, dass du mir den Film unbedingt hast wollen zeigen?
Doch, weil so wie ich den erlebt habe, der ist erst später mal in der Schweiz im Kino gekommen. Und dann eben, gewusst, John Carpenter, kannst schauen, das ist gut, und gehst dort rein und dann kommt ziemlich als erstes kommt eben genau der Sound. Und dann, wow, ist das cool. Einfach cool. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das Wort überhaupt so richtig habe registriert.
Das Wort cool.
Ja. Ja, das ist jetzt wirklich cool. Ja. Und unterdessen, das ist ja, also ist für mich auch so wie ein Mantra, weißt du, so wie andere Leute, so mache ich zwischendrin immer so, dam, 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 dam. Ja, da komme ich schön oben ab und fühle mich gut.
Es ist noch schwierig, den Film irgendwie zu beschreiben, weil der ist jetzt wirklich so. Eben, frühes Werk vom Carpenter und der hat echt so viel drin, wo so, man kann es fast nicht ausdrücken, was der Film eigentlich ausmacht. Das ist unglaublich, weil die Geschichte ist an sich ja relativ einfach erzählt. So wie
Geschichte ist ganz einfach.
So wie all die Western, wo er sich ja hat inspirieren davon. Und ja, es ist eine Polizeistation, die zu gemacht werden sollte und irgendjemand, der flüchtet und in die Station hineingeht und er irgend so eine Jugendgang, wo der plötzlich...
Ja, das hat eine Vorgeschichte. Irgendwelche Gangleute sind von der Polizei in eine Falle gelockt worden und abgemetzelt und dann wollen die sich rächen. Und dann suchen sie sich die Polizeistation aus und belagern die und wollen alle abhacken. Und dann ist noch irgendein Typ mit seinem Töchterli, wo da durch die Gegend, die sich irgendwie verfahrt und dort ins Gangland geraten.
Ja, und sie will ja irgendwie zur Stiefmutter von ihr und sie schießt sie an, dann will sie das Klasse irgendwo.
Ja, und dann passiert etwas ganz Unerhörtes. Auch wieder John Carpenter macht Sachen, die vor ihm niemand gemacht hat. Da wird einfach ein Modi zack, ganz unvermittelt, ohne Voranmeldung, auch pum, ein Kind wird ermordet. Wahnsinn, also skandalös, oder?
Das haben wir vorher, glaube ich, wirklich noch nie gesehen.
Nein, das hat man echt noch nie gesehen.
Müssen wir jetzt hier noch eine Spoilerwarnung rausgeben? Nein, ihr wisst eh, dass wir jetzt einfach alle Filme von ihm durchspoilern. Aber eben, das ist so eine, das fährt immer noch so ein. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie du dann gesagt hast, ja, das blöde Mädchen, das ist jetzt ein bisschen fies, wenn ich das so sage, aber ja, sie hat ja Klasse bekommen, wäre eigentlich schon der Vorläufer gewesen, dann merkt sie, dass sie die falsche Klasse bekommen hat und sie wurde nervt zurückgelaufen und wenn sie das nicht gemacht hätte, hat sie überlebt wahrscheinlich.
Ja,
Es ist ein sehr düsterer Film und der Bär dreht natürlich dann durch und schießt dann auf die Jugendgang oder was auch immer das ist.
Ja, er verwünscht dann den anderen und flüchtet dann und geht dann eben Unterschlupf suchen in dieser Polizeistation. Und die anderen sind draussen dann schon und kommen daher. Und dann, ja, es passiert noch mehr Zeug. Mhm. Zum Beispiel eben in Sachen Schiesserei, Peng, 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 oder Western. Da plötzlich machen die ein Trommelfeuer auf die Station. Aber mit Schalldämpfer. Und du hockst dort drin in diesem Raum und du hörst immer nur so und siehst, die Scheibe geht kaputt und Papier fliegt rum und zack. Und das ist unglaublich. Die Szene dauert eigentlich nur 30 Sekunden. Aber wenn du das erste Mal siehst, es kommt davon wie eine Ewigkeit. Und das ist unglaublich.
Das ist genau das, wo ich Gott das Gefühl hatte, beim ersten Mal schauen, das dauert Ewigkeit. Und dann habe ich so gedacht, oh ja, jetzt wenn ich ihn wieder schaue, dann hat es den gleichen Effekt wieder. Aber wenn du dann das erste Mal schaust, dann fährt es noch viel mehr ein. Weil dann denkst du so, jetzt ist das schon vorbei, es sollte doch echt viel länger gehen. Aber der Effekt hat es immer noch. Das ist wirklich unglaublich. Das ist auch das Westernöse oder Westerneske, wo ja der Carpenter überall hatte oder so. Meine, hat sich ja inspiriert von Rio Bravo, glaubst du. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Aber wo einfach eine Gruppe von Leuten einfach rund um die Polizeistation steht und einfach draufballert. Mit Schalldämpfer.
Ja. Und das Telefon ist gekappt und so. Die können keine Hilfe rufen, nichts. Und dann ist ja noch ein Gefangenentransport, der irgendwo her sollte. Und dann wird einer krank und sagt, ja, Papa, wir müssen da Zwischenhalt machen. Und die landet dann auch noch dort. Und die hat dann so einen richtigen Bad Guy dabei, so ganz einen schlimmen. Den nennen sie Napoleon.
Ja, meine absolute Lieblingsfigur in diesem Film.
Ja, der ist auch so cool. Sie wollen immer wissen, wieso das Napoleon heisst. Mhm. Und dann sagt, ja, ich sage es dir vielleicht mal. Oder du wirst es dir schon sehen. Und der will immer rauchen. Mhm. Fragt immer alle, got a smoke.
Ja, genau.
This is Napoleon Wilson. Got a smoke. Close the door. I want you to know something, Wilson. Now, I don't enjoy driving anybody to death row. You try anything. Anything. I've got two guards with shotguns and I'll blow you apart. Sure could use a smoke.
Echt, ja, das zeigt echt schon, wie cool der Sicht drauf ist.
Ja, nicht nur er.
Ja, und die eine Tante, gell? Also Tante darf man auch nicht mehr sagen, aber die coole... Die
Lori Zimmer, ja, mit dem Rollkragenpulli, so ein Schlafzimmerblick, gell? Und die hat die Ruhe weg. Und dann ist noch eine andere. Und die wird dann immer so ein bisschen hysterisch und merkt um. Und dann kommt eben auch wieder etwas Bitterböses. Die verwünscht dann eben eine Kugel. Und dann ist eben das, das ist auch noch nie passiert in einem Film, dass du froh bist, dass endlich Ruhe ist. Weil jemand einfach so hysterisch tut die ganze Zeit. Also eben, ziemlich böse, aber ja, manchmal schlacht man eben, wo man nicht sollte.
Ja, es hat den Effekt gehabt, ja, was muss. Ja. Und was ich auch da wunderschön finde, ist echt die ganze Geschichte, dass sie sich ja müssen zusammentun mit denen, einem Häftling, der dort in dieser Polizeistation irgendwie zwangsläufig haben müssen notlanden oder dazwischen gelagert werden und sie sich ja nicht zusammentun, der Polizist mit dem Napoleon Wilson und am Schluss dann noch irgendwie so das Ganze irgendwie müssen.
Ja, sie müssen sich zur Wehr setzen, weil die anderen werden nachher die Station stürmen und alle umbringen. Und dann suchen sie noch irgendwelche Waffen, wo wir sind und verteidigen sich bis zur letzten Kugel und am Schluss müssen sich noch im Keller runter verschanzen und ja.
Ja, und sie gewinnen er eigentlich. Und er sagt der Polizist zum Napoleon, ja, ich sage, ja, du weißt genau, er wird jetzt nicht freikommen wegen dem, sondern er wird jetzt auch wieder eingebuchtet und so. Und er schaut sie einander an, laufen dort raus und dann kommt wieder die Melodie. Und das ist echt so, eben, wieder so ein Beispiel für echt sackcool.
Ja.
Die sind dann dort rausgelaufen.
Ja.
Und dann ist der Film fertig. Mhm. Aber das ist wirklich eine grandiose Geschichte, sehr gut aufgebaut und echt so, von mir aus gesehen auch so ein bisschen Quintessenz von dem, was der Carpenter irgendwie ausmacht.
Mhm. Aber wenn ich jetzt dem Film ein Stichwort weggeben würde, dann wäre es eben cool.
Mhm.
Das ist der coole Film vom Carpenter.
Ich würde sogar sagen, es ist auch sogar mein Lieblings-Carpenter-Film, wenn ich das schon vorweg nehmen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist, gut, das ist halt der erste, den ich gesehen habe oder bewusst gesehen habe von ihm. Und ich würde sagen, wenn ich müsste sagen, welcher Film das vom Carpenter mich am meisten irgendwie geprägt hat, dann wäre es auch der.
Also der, den ich jedem würde empfehlen zum Schauen, ist nicht der einzige Lieblingsfilm.
Ja, gut, ja. Ja gut, empfehlen weiss ich jetzt nicht. So, es kommt ein darauf an, wie man unterwegs ist. Also wenn man, wenn man gerne wenn man so ein bisschen bombastischen Hollywood-Kino ein bisschen mehr zugeneigt ist, würde ich auch sagen, ja nein, das ist das auch nichts für dich. Dann gäbe es auch andere Kandidaten, die man vielleicht eher würde empfehlen. Aber so für wirklich so ein bisschen zu sehen, was eigentlich die Essenz von Carpenter ausmacht, würde ich sagen, das ist einfach Assault und Precinct 13.
Ja.
Hast du das Remake mal gesehen? Hat es ja mal gegeben.
Ja, ja. Ist auch nicht schlecht, aber ist natürlich dann viel mehr Klamauk und Hustipusti dabei.
Mehr Showwerte.
Ja, Carpenter, also wie in seiner Musik schafft er ja in diesem Film sehr minimalistisch. Mhm. Und das macht es eben eigentlich aus. Ohne grosses Pipapo.
Ja, er hat auch müssen, weil er hat auch nicht so viel Geld zur Verfügung hatte. Und das ist ihm vielleicht auch sogar noch zu gut gekommen.
Das kommt immer zu gut. Da musst du Ideen entwickeln. Mit wenig Geld etwas Tolles kannst du herbringen.
Also ein wunderbarer Film, den gehört jetzt unbedingt nachholen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Film, der unbestritten auch der ist, wo heutzutage alle würden sagen, das ist auch der beste Film vom Carpenter. Jetzt wollen wir herausfinden, ob das wirklich stimmt.
Halloween Night. A small American town, 15 years ago. Michael? Halloween.
I spent 8 years trying to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
Das ist so der Film, der so das Fundament gesetzt hat, dass der Carpenter bei ganz vielen Leuten so als Horrorregisseur abgestempelt wird.
Genau, ja.
Und er selber hat ja auch Freude gehabt, dann zumal noch, dass er so einen Film machen konnte, weil er auch inspiriert war von den Horrorfilmen aus den 50er Jahren.
I find real life terrifying. I find what Bashar al-Assad is doing in Syria terrifying. I find some elements of our country terrifying. Movies that scared me as a viewer were all from the 50s when I was growing up, and this was my formative time when I went to the movies. So a lot of old movies scared me back then when I was a kid. I went to see a film called The Fly with Vincent Price. That had a bunch of scares in it. The Thing from Another World scared me. I know how the plumbing works now, so I don't get as scared.
Yeah, that's good. 50er Jahre Horrorfilme wie The Thing oder The Fly haben inspiriert für Halloween zu drehen. Und das war eigentlich eine Auftragsarbeit für Carpenter und hat einen Meilenstein geschaffen, Fragezeichen, für die ganze Slasher, sieht man ja heutzutage, Horrorszene.
Mhm.
Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist der einzige Film, den ich in der Vorbereitung nicht mehr geschaut habe, weil, obwohl ich ihn sehr schätze für das, was er ist, aber gleich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt nicht der eine, den ich nochmal schauen muss, weil da habe ich irgendwie noch so präsent. Keine Ahnung, den habe ich, glaube ich, kurz nach Assault das erste Mal gesehen. Und ja, er ist halt schon sehr, sehr atmosphärisch und weiss ich was, aber das war jetzt so einer, wo ich so wirklich am wenigsten Bock hatte, wieder zu schauen. Obwohl alle sagen, es ist echt sein absolutes Meisterwerk.
Ja, ist der berühmte Staue, ja. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, extra auf das her, weil dort ist bei mir eben so ein bisschen ein Bruch hat stattgefunden, weil ich bin ja so aus der alten Tradition gekommen, so ein bisschen Friedhof, Bodennebel und Geistergeschichten. Und das Slasher-Zeug, das ist dann plötzlich mal Mode geworden und dort ist eigentlich um Mördereien gegangen. Und das hat mich dann eigentlich nicht mehr so verrückt gruselig gedacht, einfach höchstens grusig. Ja. Und ich bin ja früher auch jeder Gruselfilm, der neu ins Kino ist, bin ich schauen. Und wo dann die Slasher-Wellen ist, habe ich dann plötzlich ein bisschen aufgehört damit.
Gut, aber man muss sagen, also gut, das ist kein Gruselfilm, da sind wir uns einig, aber es hat gleich, also er hat es so inszeniert, dass man gleichwohl, oder Michael Myers, so plötzlich irgendwo so neben einer Hecke steht und dann ist er plötzlich wieder weg und so, also gleich auch noch, also auf eine andere Art inszeniert hat, dass man es irgendwie noch so, ja, es hat dem gleich noch so, wow, oder? Also, jetzt steht er dort und wo ist er jetzt? Und,
also was mich schrecklich stört, das ist auch wieder etwas gewesen, was vor ihm niemand hat gemacht. Ein kleiner Bub, kleiner herziger Bub, nimmt einfach das Messer und fängt an, drauf loszumorden.
Mhm. Und das weisst du ja gar nicht, denn wenn die Szene stattfindet. Du siehst
mal ganz am Anfang.
Ja, mal, aber du siehst ja Perspektiven,
ja,
wie jemand irgendwie in ein Haus reinläuft, ja, und er irgendjemand abschlachtet, ja, oben im Schlafzimmer, mhm, und er am Schluss rausgeht und er siehst, wie er die Masken abnimmt. Und
dann kommt der Schock, es ist ein kleiner Bub. Ja. Das ist auch wieder etwas Unerhörtes gewesen, was vor dem Carpenter noch nie mehr gemacht.
Und dann geht es halt so ein bisschen die, wo man heute muss sagen, so ein bisschen das 0815 Slasher-Ding, ich weiß nicht, ob man dem so kann sagen, aber ich meine, er hat es irgendwie so ein bisschen überhaupt salonfähig gemacht. Ja. Und weißt du, so Brutalität, die du vorhin noch angesprochen hast, oder du willst so ein bisschen Schauwerte haben, so, das hat Halloween eigentlich gar nicht so. Also, es ist ja nicht ein Film, der viel Blut spritzt und es gibt auch gar nicht so viele Tote eigentlich.
Nein, man sieht, glaube ich, keinen einzigen Tropfen Blut in diesem Film. Es ist alles im Kopf. Also von dem her schon auch wieder sehr gut gemacht, sehr gut gefilmt, ja. Was dann einfach schlimm ist, war nachher das Franchisewesen. Weil irgendwann nervt ja der Typ.
Ja.
Am Schluss bringen sie ihn zu Boden und er kommt immer wieder und kommt immer wieder. Und, ja.
Ja, da wären wir natürlich beim anderen Thema. Ja, Halloween
hat ja. Da habe ich ja nur den ersten geschaut und die anderen gar nicht. Und dann, ja, jetzt im Hinblick auf den Podcast, dann noch der letzte oder der vorletzte, wo Jamie Lee Curtis wieder mitspielt.
Also ja, der von 2018, Halloween, wo gleich heisst wie das Original. Ja.
Oder H2O oder Halloween Ends, ich weiß
Halloween nicht. Halloween Age 20 wäre aber Ende 90er rausgekommen.
Nein, dann ist der noch der neue.
Aber es ist im Fall auch schwierig, den Überblick noch zu behalten. Du hast ja die generelle Halloween-Geschichte, also du hast Halloween Ace gehabt, also Hey Ace, wäre nie so gedacht gewesen. Und er hat es ja als Halloween 2 gegeben. Wo ja der John Carpenter auch noch involviert war, aber nicht mehr als Regisseur, sondern nur noch irgendwie Musik gemacht hat und so. Mhm. Und dann hatte sie ja das Gefühl, sie müsste jetzt aus dem raus so eine Anthology oder so, sagt man dem. Weißt du, das echt wie Halloween das Thema ist, aber man macht andere Geschichten. Dann ist ja das Halloween 3 gekommen, wo ja der Michael Myers gar nicht mehr dabei war. Und dann hat man gemerkt, jetzt kommt gar nicht gut an. Dann hat man den Michael Myers wieder eingeführt und nein, das ist im Fall ganz schwierig, überhaupt noch den Überblick zu behalten, wie das dann ist weitergegangen. Er hat ja irgendwie die Tochter von Jamie Lee Curtis noch eine Rolle gespielt und Jamie Lee Curtis ist ja irgendwie schon tot gewesen. Dann hat es irgendwie drei Teile gegeben bis Halloween 6. Und Halloween Age 20 ist ja dann so wie, hat direkt an zweit angesetzt, einfach irgendwie 20 Jahre später. Und dann hat es ja noch die Remakes gegeben vom Rob Zombie. Die ja gar nichts mit der Halloween-Geschichte eigentlich zu tun haben, also wie es mal angefangen hat in den 70er. Und jetzt ist ja so, dass sie im 2018 gefunden haben, nein, das ist alles scheiße, man muss jetzt einfach an den ersten anhängen und dann ist halt Halloween 2018 rausgekommen.
Ja.
Also man verliert echt den Überblick.
Das ist schon immer wieder ein bisschen das Gleiche.
Ja, ja.
Ich habe da nicht so mitgeholfen da bei diesen Fortsetzungssachen. Außer Freddy Krüger. Die, weil die sind noch lustig gewesen. Dort habe ich mir ziemlich alle reingezogen.
Ja.
Aber sonst so da Freitag der 13. und wie sie alle
da heißen. Da habe ich im Fall immer noch keinen einzigen gesehen.
Nach dem zweiten habe ich gehört, ja, habe ich es gesehen. Ja.
Aber eben, ich meine, Halloween hat das alles ein bisschen losgetreten, dann zumal. Das ist eigentlich schon noch interessant, ja. Und dass das immer noch funktioniert heutzutage, also ist eigentlich auch ein bisschen am Carpenter anzukreiden.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Obwohl er jetzt mit den neuen Filmen auch nicht mehr so viel zu tun hat, außer dass er noch die Musik gemacht hat. Mhm. Zum Beispiel da sein. Das finde ich eben so genial, dass sein wunderbarer Gitarre-Einsatz im Halloween 2018.
This is Napoleon Wilson.
Ups, das war das Falsche gewesen. Hier.
Aha.
Finde ich cool, aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ja, Halloween, also eben, bei mir jetzt definitiv ein Film, den ich, ja, ich schätze, aber ist jetzt nicht für mich einer, den ich auch würde, wenn ich jetzt so John Carpenter wieder Look-Session würde machen, wäre auch jetzt der nicht dabei.
Ja, also der Film würde jetzt für mich nicht da seinen Ruhm, seinen grossen Ruhm begründen und rechtfertigen. Ja, da gibt's Tolles.
Ja, da bin ich gespannt, ob der nächste da dazugehört.
Where's the fog now?
It should be right outside my door now.
Well, there's something different about this fog. Dan, stay away from the door! Someone listen to me!
Get inside and lock your doors. Close your windows. There's something in the fog.
Der Fog von 1980 und ich gebe es zu, das ist jetzt nur durch das, dass wir jetzt die Podcast-Folge aufnehmen, das erste Mal war es, den Film gesehen, den vorher nicht gesehen hatte. Ah. Und ich weiß noch, die Mutter hat mir erzählt, also meine Mutter, dass sie den mit dir zusammen geschaut hat und er so, ja, das ist ja so ein bisschen, ja, also, weißt du, überhaupt nicht brutal. Das ist noch so ein gemächlicher Film, wo man so irgendwie nebenbei so ein bisschen schauen kann. Mhm. Ich war extrem beeindruckt von diesem Film, irgendwie jetzt, gerade durch das, dass ich den das erste Mal gesehen habe.
Ich finde den aber richtig schön.
Ja, gell?
Ja, aber so aus nostalgischen Gründen, weil der ist jetzt eben noch in dem traditionellen Groove, eben mit Nebel.
Ja.
Mhm. Und Geister und ja.
Ja, und das ist ja das Schöne, weil John Carpenter hat ihn ja eigentlich auch mehr so in dem Sinn rausgeben, oder? Dass man gar nicht irgendwie sieht, wer jetzt hinter dem Nebel überhaupt steckt, sondern mehr eben so eine Gruselgeschichte erzählen will. Und dann hat das Studio gefunden, nein, du musst da noch ein bisschen mehr Showwerte einbauen. Darum hat es dann relativ viele neue Drehs noch gegeben im Nachhinein, wo, muss ich jetzt sagen, wenn man so das Gesamtprodukt jetzt anschaut, nicht irgendwie schlecht anhaben, aber gut, ja, natürlich die Rohfassung nie gesehen, aber mir hat es gedacht, das ist echt so, das ist eben so eine richtig schöne Gruselgeschichte, die du vorhin gesagt hast. Es macht huere Spass.
Und das Meer und die Landschaft und der Nebel, wie er kommt und die Schauspieler.
Ja.
Adrien Barbeau und Jamie Lee. Und
ja. Genau, wo er ja eingebaut hat, also der Carpenter würde das Gefühl haben, nach Halloween müsste doch die durch die Tilly gehen und jenst irgendwie Arrangements bekommen. Und dann ist das irgendwie nichts geworden mit dieser Karriere. Dann hat er gefunden, Jamie Lee, komm jetzt in diesen Film auch noch rein. Aber viel zu tun hat sie in diesem Film eigentlich auch nicht.
Nein.
Sie muss eigentlich Tom Atkins irgendwie so zur Seite stehen und er, ja, aber.
Ja. Aber es war gut gewesen, ja. Eben, ihr Erfolg im Halloween fast hinderlich für die Zukunft, weil man sie dann nur noch als
Scream Queen.
Schreimädchen wollte, ja, und er hat dann ihre die Rolle zu suchen gehabt.
Ja, und sie hat ja dann bewiesen, dass sie noch viel mehr drauf hat als das.
Ja, das hat dann aber auch weitergeholfen, dass ihre Karriere ist dann weitergelaufen. Und
obschon ich würde behaupten, es liegt auch nicht an der Fog. Weil dort hat sie jetzt von mir aus gesehen nicht viel gemacht, ausser halt einfach eben dort am Strassenrand stehen, wo sie aufgabelt wird und dann irgendwelche Zombie-Hände aus dem Nebel raus irgendwie begrapschen und so.
Ja, schon, also, aber für einen Schauspieler ist es ja wichtig, im Business zu bleiben.
Ja, gut, das stimmt. Ja,
es ist plus, du bist Eintagsflüger und ja, nein, das war schon nett gewesen, oder? Ja.
Wie ist es bei dir gewesen? Wann hast du den Fog das erste Mal gesehen?
Den bin ich da im Kino schauen, wo er rausgekommen ist.
1980,
ja. Ja, wieder ein John Carpenter-Film, und da geht man einfach, ja. Und er ist nicht schrecklich gewesen und nicht grusig und brutal, und, aber eben schön gemacht.
Schon dann hast du ihn gerne gehabt? Oder ist jetzt auch noch ein bisschen gewachsen mit der Zeit, wo du ihn immer wieder geschaut hast?
Ich finde den immer einfach so ein gemütlicher, schöner, altmodischer, ja.
Das ist mir eben genau gleich gegangen, obwohl ich nicht das erste Mal gesehen habe, aber ich hatte das Gefühl, das ist echt so ein schöner Anfangs 80er Gruselfilm. Hat mir auch gepasst. Auch wenn man davon abgesehen, also ich habe dort natürlich auch zwei Augen zugedrückt, so eben Charakterzeichnung und so, die nicht so ausgereift sind, aber das sei mal dahingestellt. Aber,
also sie am Radiomikrofon, sie ist natürlich schon noch.
Sie ist präsent.
Sie hat eine Ausstrahlung.
Ja, gut, das stimmt.
Tolle Stimme.
Ja, gut, ja. Darum schafft sie auch beim Radio. Da hat es ja auch noch ein Remake gegeben, der 2000er, scheinbar. Ja, habe ich aber nicht gewusst. Hast du das mal gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Das ist dann so ein bisschen amerikanisch süßlich. So. Ja, ja.
Ja.
Kommt nicht als Original.
Ja, das glaube ich. Ja. Das war ja so eine Zeit, wo sowieso irgendwie alles haben müssen, neu auflegen, wie irgendwie Texas Chainsaw Massacre und was haben wir noch gehabt? Da, eben Halloween selber ja sogar.
Ja, ja.
The Hills Have Eyes, House of Wax und weiss ich was alles, aber eben noch zu Original können sie auch nicht da. Und eben immer noch ein Film, der von mir aus gesehen, obwohl er jetzt halt irgendwie über 40 Jahre auf dem Buckel hat, immer noch sehr gut funktioniert.
Ja.
Auch wenn die Effekte, genau, die Effekte habe ich noch eingehen. Ja, manchmal so ein bisschen der Nebel, das muss man halt echt schlucken, es sieht halt manchmal so ein bisschen halt, ja, aus einer vergangenen Zeit aus. Also,
ja. Bei mir
so sind, drüber gestülpt.
Bei mir sind eigentlich Effekte in einem Film nie so maßgeblich. Also ich finde das immer ganz schlimm, aber neue Produktionen, wo es dann nur um das geht. Also ich liebe mal einen billigen Effekt oder gar keinen. Was mir wichtig ist an einem Film, ist in erster Linie die Geschichte, die erzählt wird.
Gut, ist jetzt auch nicht so tief bei der Folge eigentlich. Also,
nein, dort jetzt nicht unbedingt.
Ja. Aber kohärent erzählt, irgendwie funktioniert. Ja. So, wenn es irgendwie nicht weiss, nicht was ist. Ist ja jetzt nicht irgendwie ein Meisterwerk, aber...
Ja, das Thema ist einfach und Frevel und... Usel und Sühne für das. Über Generationen hinweg halt. Ja.
Mehr braucht es irgendwie auch gar nicht. Das funktioniert einfach. Ne? Also würde ich jetzt behaupten. Ich weiß nicht, wie es Leute geht, die eher eben wirklich moderne Filme schauen. Ob jetzt das noch funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich finde das wirklich auch so.
Das Spannende ist ja gleich.
Ja, eben.
Ja, weißt du, die Geister da. Verwünschen sie den Bub, verwünschen sie den, das ist ja schon noch. Manchmal fiebert man ja mit, für Leute, die einem sympathisch sind.
Ja, und das ist ja Kunst, obwohl die Figuren relativ flach sind, dass man gleich mit ihnen mitfiebert. Ohne Jamie Lee Curtis, die ja jetzt nicht wirklich eine grossartige Figurentwicklung hat in diesem Film. Aber ich hätte es denen nicht mehr gönnen, wenn sie irgendwie abgeschlachtet werden in diesem Film zum Beispiel.
Ja, sie spielt halt auch so ein Bibeli, oder? Ja.
Und das macht sie gut.
Ja. Macht sie sehr gut.
Ganz viel Liebe für Jamie. Ja, da sind wir in diesem Horror-Genre drin. Warum, dass man dem Carpenter auch immer ein bisschen unterstellt, dass er eigentlich nur ein Horrorregisseur ist, was er ja eigentlich nicht ist. Und das hat er mit dem nächsten Film, den er rausgebracht hat, eigentlich auch sehr gut bewiesen.
The crime rate in the United States rises 400%. 1991, the United States Police Force is formed. 1997, New York City is a walled maximum security prison. John Carpenter's Escape from New York.
Ja, und schade ist echt, an dem Ganzen da etwas nicht rauskommt, und zwar das wunderbare Thema von diesem Film. Liebe Grüße an die Kollegen von Telehorst, die haben auch vor kurzem über den Film geredet und der Andi und seine Kollegen haben dann, die Interpretation hier geliefert zum Main Theme von Escape from New York. Auch einer von den Klassikern von John Carpenter mit der absolut blödsten deutschen Übersetzung, die es auch gibt, die Klapperschlange. Hat ja überhaupt nichts zu tun mit dem, wo der Film eigentlich...
Nein, überhaupt nicht. Sein Tattoo ist ja ein Cobra.
Ja, eben, ja. Ich weiß nicht, ob das so... Das habe ich eigentlich mal recherchieren, das habe ich irgendwie jetzt vergessen gehabt, aber ob das irgendwie gleichzeitig ist rausgekommen wie Cobra mit dem Stallone, hat es ja auch einen Film gegeben. Ob das wegen dem war, dass man dann gesehen Klapperschlange, aber ja. Ist ja eigentlich auch gleich, weil der Film, das ist so... Geht so, nachdem dass er wirklich extrem im Horror-Genre unterwegs war, nach Halloween und The Fog, dann das Escape from New York hat rausgegeben.
Vielleicht haben sich die Übersetzer gedacht, ja, aber in den USA gibt es ja gar keine Kobras, gibt es ja Klapperschlangen.
Ah, ja.
Weiss
auch nicht, ich kann mir das auch nicht erklären. Aber die Übersetzung macht überhaupt hat nicht irgendwie Einfluss, dass man den Film irgendwie schlecht wird finden. Weil das ist so dystopische Geschichte, wenn wir noch schnell darauf eingehen. Also, Manhattan ist quasi ein Gefängnis, also abgeschottet vom ganz Äußeren. Und dort schickt man alle Schwerverbrecher rein und die müssen dann quasi selber schauen. Dummerweise stürzt dann die Air Force One dort ab mit dem Präsidentin und der Präsident hat so ein Kassettchen dabei. Ja, Kassettchen kennt ihr auch nicht mehr. Das war etwas, was man früher so in... ja, ich weiß gar nicht, ob ich es so erklären würde, die Leute da nicht rauskommen.
Aber heute nennt man es, glaube ich, den Football.
Den Football?
Ja, weißt du, mit Atomcodes.
Aha, ja. Ja,
die sind am Präsidenten. Ja.
Und früher war das aber noch auf einem Kassettchen. Gewesen.
Aber schon, ja.
Und wo quasi den Dritten Weltkrieg könnte verhindern könnte, dummerweise ist eben der Präsident dort abgestürzt und es gibt nur einen Mann, wo man für diesen Job holen kann, und das ist der Snake Plissken, der Kurt Russell.
Ja.
Und der Kurt Russell wäre ja eigentlich gar nicht unbedingt gedacht für die Rolle, weil er ist halt so als Disney-Star irgendwie noch gehandelt worden, weil er als Kind dort vor allem seine Karriere ein bisschen aufgebaut hat. Und der hat niemand gedacht, ja, der könnte doch nicht so einen knallhart Actionheld spielen. Mhm. Aber der John Carpenter hat gefunden, er braucht Kurt Russell.
First of all, I didn't cast Kurt. Kurt was already cast, and they couldn't find a director for this. And I really wanted to do it. Kurt is just a tremendous actor, but he's from the old school Disney acting. He comes in, knows every line, knows everything. So I don't have to say much to him. We just get a rehearsal going, then we shoot. And he's my kind of actor.
Das ist echt sinnbildlich für den, was noch alles ist gekommen nach Escape from New York. Also die erste grosse Zusammenarbeit zwischen John Carpenter und Kurt Russell.
Ja,
Und er funktioniert echt wahnsinnig in diesem Film. Ja, jetzt denke ich wieder letzte Woche
nicht mehr schnell geschaut.
Wegen der scheiß Augenklappe.
Nicht nur, einfach das Outfit.
Ja.
Ja.
Das ist echt eine coole Sau.
Ja, das Tanktop eng anliegend, da die Tarnhose, der Stiefel und eben die Augenklappe ist ja seine eigene
Idee. Ja, genau, gewesen. Ja.
Und mit dem ist gerade zack, zu einem, wie sagt man so, Ikone geworden. Mhm. Ja, so wie Mickey Mouse oder andere Sachen. Ja. So. Ja. Man kennt es gerade sofort.
Ja. Hat ja leider auch dazu geführt, dass es noch Fortsetzung gegeben hat, irgendwann in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich glaube nicht.
Mal, die habe ich schon. Aber die haben sie, glaube ich, nur gemacht, weil sie so Spass hatten zusammen. Nochmal zusammen wollen arbeiten.
Ja. Nein, ist also, weißt, ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten so quasi das, was man Guilty Pleasure nennt. Kleines Foreshadowing, vielleicht für einen Adventskalender, je nachdem, falls jemand noch keine Idee hat für einen Film. Aber eben, wir reden jetzt hier über erst Escape from New York und eben die Klapperschlange. Und auch alle anderen, nebst Kurt Russell, ich meine Leave and Cleave, wo ja, wenn man Western nicht so abgeneigt ist, auch ein Begriff ist, wo ich auch Sacke cool finde, mit seiner Halbglatze dort und der Polizeichef.
Ja, und der Bad Guy hat gespielt und jetzt ist er einer von der Polizei und jetzt ist der Kurt Russell.
Ja, also obwohl er ja gleich auch ein bisschen so ein Bad Guy ist, auf eine Art.
Ja, das ist glaube ich auch der erste Film gewesen, wo so richtig mal durch ist gekommen, was der Carpenter so von Regierung und Behörden und so haltet insgeheim.
Ja, kommen wir das später noch dazu.
Traust auch wem, ja.
Nein, es ist ein wahnsinnig geiler Film. Also, wie gesagt, ja, nicht letztes Wochenende mal geschaut. Obwohl ich muss sagen, wenn ich das erste Mal gesehen habe, ist ja früher bei uns. Oder? Du hast ja mehr Assault und Precinct 13 auf Video rein da und die Klapperschlange ist auf der gleichen Videokassette drauf gewesen. Und irgendwann habe ich den auch noch geschaut. Und jetzt muss ich sagen, das letzte Mal, als ich ihn geschaut habe, er hat mich zwischendurch, es schießt mich fast an, weil ich den Film echt so gerne habe, wie Erinnerung, hat er mich zwischendurch ein bisschen gelangweilt. Darf man das sagen fast? Das ist fast ein bisschen ein Frevel, he?
Ja, aus heutiger Sicht durchaus verständlich. Ja,
weil aber es hat mich nicht
es ist nicht allzu viel Action.
Ja, aber um das geht es gar nicht.
Sehr dosiert, nein.
Schon irgendwie sonst so, manchmal so ein vom...
Aber es hat gute Figuren drin. Ja. Der Ernest Borgnine als Taxichauffeur, ja, der ist knuffig. Ja. Und der andere Typ, der bei Assault da der Gangster hat
gespielt. Ah, der, dort mit den...
Ja, der mit der verrückten Frisur. Ja. Ja. Die habe ich, hab ich jahrelang getragen, die Frisur.
Igli-Frisur?
Ja, doch, dann habe ich mir meine Hase aufgestellt.
Das habe ich nicht mal gewusst.
Ja, das hat mich auch noch irgendwie cool getäuscht, ja.
Ja, das stimmt, das ist auch so eine Szene, wo ich... Das ist eine, wo ich... Weißt du, manchmal hast du doch so Filmszenen, wo zwischendurch so, wenn du allein daheim bist am Abend, auf YouTube unterwegs und dann denkst du so, jetzt sollte ich noch coole Filmszenen schauen. Mhm. Und das ist eine von denen, die ich mir auch rein tue. Weißt du, so dort, wo die Polizei in das Gefängnis hineingeht, also auf das Manhattan, und dann der Typ kommt zu laufen und dann dort so lachen.
Ja,
und das ist eine, die wir die mal noch reinziehen, ja. So für, weil es echt eine geile Filmszene ist.
Ja, super gute Nebenfigur. Mhm.
Ja, und dann die Schlägerei gegen den haarig, fett Typ da irgendwo. Ja. Nein, ist wirklich ein super Film. Also, die ganze Prämisse haben wir das so immer vorgestellt, so von wegen. Ja, so abwegig ist es gar nicht, dass man irgendwie einfach mal so sagt, hey, pff, das Areal hier ist jetzt ein Gefängnis und jetzt schiessen wir alle dort rein und die sollen selber schauen. Läuft ja heutzutage auch schon ein bisschen so, ohne dass man unbedingt ein Gefängnis muss machen oder so
bezeichnen. Gibt ja so Projekte in Peru, glaube ich, wo man so viel früher die Leute eigentlich verbannt, aber dann lässt los ein. Aber die sind auch in der Natur und bauen dort ihre Dörfli und machen ihre eigene Gesellschaft. Und dort hat man dann einfach, ja, ich habe das noch verrückt gefunden, dass Manhattan, oder? Die Geldstadt, dass man die einfach aufgibt und als Gefängnisinsel
verwertet. Das ist auch wieder eben die Gesellschaftskritik, die Carpenter irgendwie noch so hungerschwellig irgendwie eingebaut hat.
Ja, weißt du, das New York. Ja. Die glamouröse Stadt, oder? Puff, weg damit.
Obwohl ich das Gefühl habe, in den 80er Jahren ist, glaube ich, New York nicht so als glamouröse Stadt angeschaut worden.
Nein, da ist sie recht im Niedergang gewesen, ja.
Darum macht es ja Sinn, dass man dort so ein Gefängnis aufbaut.
Hätte man gar können, ja, zu dieser Zeit, ja.
Hat man es doch gemacht.
Ja.
Oh, ja. Gibt es noch etwas zu dem Film, das wir noch sagen müssen? Ich habe mir da noch ein paar Notizen gemacht. Ich glaube, wir haben alles abgeklappert. Auch einer von diesen massgebenden Carpenter-Filmen, den man unbedingt mal gesehen haben muss, finde ich jetzt.
Mhm. Er hat einfach eine neue Figur eingeführt, so das Badass. Mhm. Oder?
Der Anti-Held.
So mit Wiedererkennungswert, ja.
Und wirklich, also... Das hat man ja vorher schon ein bisschen probiert. Ich meine, so das Anti-Helden-Zeug so im Prinzip ist beim Snake Plissken halt wirklich so, das ist wirklich ein Seku-Egoist. Mhm.
Ist aber einfach ganz Sek durchgezogen, nicht links, nicht rechts. Ja. Und wortkarg.
Ja.
Und dann kommt ja wieder, er fragt ja auch jemand mal, der Smoke.
Ja, stimmt. Ja.
Er wiederholt ja manchmal auch so Sachen in seinen Filmen.
Ja, logisch. Ja. Das sind so kleine Witze. Durch, ja. Wo man halt einfach kennt, wenn man das Zeug durchschaut. Ja,
so kleine Running Gags.
Ja, dann machen wir doch weiter. Geht Schlag auf Schlag mit dem nächsten Film. Auch einen, den ich das erste Mal gesehen habe, was ja eigentlich auch fast ein bisschen Schande ist, als jemand, der sich als Cineast bezeichnet.
12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it. Or hear it. Or feel it.
I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it.
The Thing, oder auf Deutsch Das Ding aus einer anderen Welt von 1982.
Ja.
Wo ja ein Remake ist von einem Film aus den 50er Jahren, wo der Carpenter ja vorher aus dem Ausschnitt, den wir abgespielt, selber schon erwähnt hat. Und er zelebriert dort so ein bisschen das Klaustrophobische.
I frankly love siege movies, and I have since I was a kid, based on the influences of Howard Hawks. He would have a group of people that were trapped in some place, and they would have to fight against either elements or Indians or monsters or whatever they would fight against. Probably my own life was I was a little under siege. I grew up in Bowling Green, Kentucky, and my parents were Yankees from Northern New York, so we were out of place in Bowling Green. And when I was growing up, it was Jim Crow South, so it was pretty rough. And I think that probably informs a lot of what I do.
Ja, übrigens, die Ausschnitte kommen auch in unserem YouTube-Video John Carpenter on Managing to Survive Hollywood auf dem Kanal Variety. Die wir dann auch in die Shownotes rein. Ich spiele jetzt hier den Quellenfinger in den Shownotes nicht ein. Aber auf jeden Fall, das Klaustrophobische ist ja noch witzig, oder? Weil das hat er ja eigentlich schon vorher recht gehabt und hier treibt es noch ein bisschen an die Spitze. So eine Gruppe von Typen, irgendwelche Forscher, die in der Antarktis zmitzt irgendwo im Nirgendwo, im Schnee und Eis irgendwie ihre Base haben oder ihre Basis und dann kommt da so ein gewisses Viech, ich weiss gar nicht, ob man dem Viech kann sagen, aber ich so ein Ding, eben ein Ding, ja.
Ja, zuerst säckelt ja ein Hund oder ein Wolf durch die Landschaft und wird verfolgt von einem Helikopter. Die werden unbedingt runterschiessen.
Baller auf den Hund.
Ja, und dann denkst du ja, da, eben so doofe Wolfjäger. Wobei, was hat ein Wolf in der Antarktis
verloren? Ja, eben, ja. Nein, dort sollte man schon mal so ein bisschen hellhörig werden.
Ja, es war vielleicht ein Hund, den irgendeiner mal mitgebracht hat. Ja. Schlitterhund. Möglicherweise, ja.
Husky? Ist aber kein Husky? Oder ist es ein Husky? Ich weiß nicht mal
mehr. Ich weiß jetzt auch nicht mehr.
Ja, gut. Ich hoffe, vielleicht Lo hat den Film nicht gesehen. Ich glaube, wenn die auf den Hund ballern, hat die auch schon Tränen in den Augen gehabt. Aber ich kann sagen, Lo, der Hund überlebt bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, ist aber nicht mehr einfach so ein Hund, weil da wohnt etwas drin. Ja.
Und der kommt eben in die Basis rein, wo unter anderem eben auch der Kurt Russell dabei ist.
Ja, dann tun sie ihn zu den anderen Hunden.
Mhm. Und dann haben wir etwas vom Sensationellsten, was ich jemals gesehen habe. Also, ich habe ihn wirklich irgendwie vor einem Monat, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und ich habe schon viele Filme gesehen, aber so etwas wie die handgemachten Effekte wie in diesem Film habe ich vorher noch nie gesehen. Und ich bin wirklich so vor dem Bildschirm gehockt und boah,
das fährt ein. Heute immer noch unglaublich, was da für eine Arbeit und auch Liebe drin steckt im Detail mit diesen Effekten, mit diesen handgemachten. Die dann also viel, viel überzeugender wirken wie Computeranimationen. Ja. Wahnsinn. Und die verrückteste Sache, also was der für Ideen hatte, wie sich die Befallenen, die Infizierten dann verändern und mutieren. Und wow, unglaublich, unglaublich. Grandios.
Und das Krasse ist eben, du weißt nie genau, wer hat jetzt das Ding in sich hin.
Ja, ja, das ist eine Geschichte eben um. Traust du auch wem? Ja. Wer trägt jetzt da die Krankheit in sich oder was auch immer?
Und der Bluttest, weißt du, etwas, wo ja näher, also neben den Showwerten, die ja wirklich grandios sind mit all denen, also ich meine, ich spiele jetzt da auf die eine Szene an, wo sie den einen reanimieren und dann seine Arme in den Bauch von einem gehen und dann abbissen werden und dann das ganze komische Viech rauskommt plötzlich. Also das denke ich gar nicht, aber die spannendste Szene im ganzen Film ist eigentlich die, wo sie den Bluttest machen.
Ja, wo sie wollen sicherstellen, wer ist noch normal, wer ist noch menschlich und wer hat es verwünscht? Ja.
Boah, grandios. Und das musst du mal herbringen. Ja. Also, wo du wirklich so denkst, boah, oder du hockst da und denkst schon, Kurt Russell ist ja wieder dabei, wo ja so ein bisschen der den zu machen kann man auch schon sagen, dass er der Hauptdarsteller war, wo man würde denken, ja nein, der ist sicher nicht. Aber in dieser Szene hast du auch das Gefühl, es könnte auch er sein,
weil
sich so gut inszeniert ist. Ja. Unglaublich. Und eben, wie du gesagt hast, wahnsinnig gute Effekte, wo man auch muss sagen, bei den Dreharbeiten. Schlussendlich jetzt, was wir gesehen ist natürlich sehr gut rausgekommen, aber das muss, glaube ich, ein recht Arschloch gewesen sein, der die Effekte gemacht hat. Also eigentlich nicht ein Arschloch, sondern ein Perfektionist. Ja. Der hat auch gefunden, nein, es ist noch nicht perfekt, wir müssen nochmal, und hat die ganze Crew irgendwie am Filmset behalten und er gesagt, nein, das ist noch nicht gut, wir müssen nochmal. Und es hat alle so richtig angeschissen. Yeah. Weil es halt auch die Umstände, oder? Das war ja auch ein bisschen kalt gewesen und alles. Hat sich, glaube ich, dann recht angeschissen. Aber schlussendlich, für das Endergebnis anzuschauen, hat es sich gelohnt.
Ah, ich habe noch gelesen, dass er für die Effekte selber schon ein recht höheres Budget hat bekommen. Und wo das ist losgegangen und wo sie gesehen haben, wie es tut, haben sie noch mehr Geld gesprochen für die Effekte, dass es wirklich super und perfekt wird.
Ja, und es ist ihnen definitiv gelungen.
Und ist auch fast auch wie ein Höhepunkt von dieser Ära, wie man es früher hat gemacht hat, sich ja jeder Filmemacher unglaublich viel müssen überlegen. Die haben sich ja immer probiert zu überbieten und haben total findig müssen sein, um eben realistisch irgendetwas herzubringen. Heute macht man eben alles da auf der Tastatur.
Ja.
Ja, der ganze Zauber ist weg und das ist wirklich noch ein gutes altes Handwerk gewesen. Ja. Und wirklich ein Höhepunkt in der Filmgeschichte, würde ich meinen.
Das könnte jetzt gut so unterschreiben. Ja. Das traurigste Beispiel ist ja, sie haben ja ein Prequel gemacht im 2011, ich glaube. Hast du das mitbekommen? Von The Thing. Vorgeschichte quasi. Und dort sind ja auch so Freaks dran gewesen, die sich wirklich auch die Mühe gemacht haben, weil sie gefunden haben, wir wollen das Original würdigen und haben auch so schöne praktische Effekte gemacht. Und dann ist das Studio am Schluss, nein, da müssen wir jetzt noch Computer drüber knallen. Und jetzt sieht alles richtig scheiße
aus. Dort habe ich mal so ein bisschen reingeschaut, aber ist auch hin und geh vorüber. Das dort, ist es nicht.
Dort hätte ich auch gerne mal so der, wie sagt man dem, Director's Cut, weißt, so wie sie sich vorgestellt haben. Weil das wäre alles praktisch gewesen und die haben dann einfach noch Computereffekte drüber geknallt. Und das verstehe ich bis heute nicht, warum
sie
das
gemacht haben. Sie haben ja Hommage machen und sie sind wieder verhindert worden. Ja, schade.
Ja, Studiobossen. Ja, das ist immer die gleiche Geschichte. Und den Schluss habe ich eben auch sehr geil gefunden von The Thing, wo sie dann dort so hocken, oder? Sie haben quasi alles in die Luft gejagt und dann saufen sie noch zusammen eins.
Ja, die zwei letzten Überlebenden.
Und wissen eigentlich, dass sie wahrscheinlich das Ganze nicht werden überleben.
Ja, das Ende bleibt offen. Ja.
Und das finde ich auch schön, weißt du? Das hat sich der Carpenter auch getraut. Ich so zu sagen, ja, unsere Helden, man weiss jetzt nicht, was mit denen passiert. Die hocken jetzt einfach hier und können sie es überleben oder viel sterben sein.
Ja.
Und ich bin froh, es nie eine Fortsetzung gegeben von diesem Film.
Ja.
Wo dann plötzlich noch erklärt, dass die dann gleich irgendwie noch sie rauskommen oder weiss ich was. Nein, und ich habe mir selber fast müssen klepfen oder hätte mich wollen klepfen, weil ich den jetzt nie gesehen habe bis jetzt. Obwohl ich dann müssen sagen, eigentlich ist es so geil, wenn du mal so Klassiker noch nicht gesehen hast, weil dann hast du im höheren Alter auch noch etwas, wo so Kinokunst nochmal so ein bisschen richtig gespürst.
Und gemein war ja, dass der Film gar nicht so viel hat eingespielt. Das hat auch der Carpenter gefrustet. Aber ist jetzt ein Klassiker. Kult.
Ja.
Im Nachhinein.
Ja. Das ist ja so ein bisschen quasi der Initialzünder gewesen für dass ich ein bisschen den Leck mir bekommen hat. Beim nächsten Film ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer gewesen.
Es gibt eine verborgene Welt, wo das Böse von gestern den Zauber von morgen schafft.
Was geht ihr vor? Ist das eine Art
Magie. Die schwärzeste Magie.
Sie nennen ihre Welt Little China.
Letztendlich bringen wir Ordnung in dieses Chaos.
In dieser Welt erwarten Jack Burton echte Schwierigkeiten.
Wen? Jack Burton. Mich.
Oh, Jack!
Jack?
Jack!
Er sollte zur Hölle fahren.
Wenn du einen Mucks von dir gibst.
Und genau da landet er auch.
Ja, das ist ein Paradebeispiel, für das der John Carpenter auch seiner Zeit manchmal ein bisschen voraus war. Weil das war ja dann der zweite Flop, den er generiert hat nach dem Thing. Und ja, was ist echt das Problem gewesen an diesem Film? Ja, du hast ja mir noch gesagt, hey, du bräuchtest noch irgendwie eben Big Trouble in Little China. Und ich hatte ja lustigerweise noch auf DVD gehabt. Hast du noch mal geschaut?
Ich habe den noch zweimal geschaut. Ja.
Zweimal sogar?
Ja, auf Englisch und auf Deutsch dann auch noch, ja.
Und welche Version war besser gewesen?
Ich habe nicht alles so verstanden.
Aha,
und ich wollte nichts verpassen. Ich habe ihn dann nochmal auf Deutsch noch einmal. Und ich kann nicht verstehen, warum das der Film gefloppt hat. Der ist so dermassen lustig.
Ja, aus der heutigen Zeit betrachtet schon. Aber weißt du, das war ja eine Persiflage, so ein bisschen, ja, das ganze asiatische Kino auch noch ein bisschen. Und hat auch einfach alles mal so ein bisschen geworfen, wo man ist. Also, sie haben ja eigentlich ursprünglich haben sie ja wollen, dass sie so quasi einen Indiana Jones Film macht. Dann haben wir mit dem Carpenter gesagt, mach mal so ein bisschen etwas in der Art von Indiana Jones. Ja. Und hat gefunden, ja gut, das asiatische Kino, das finde ich noch lustig, aber ich tue das Ganze noch so ein bisschen mit dem Augenzwinker umsetzen. Und das hat halt, weil sie dann zumal Ende 80er das ganze asiatische Kino noch nicht so kennt haben, ist das dann halt auch überhaupt nicht gut angekommen, weil sie die Anspielungen auch alle nicht gecheckt haben. Und dann halt einfach, es ist ein Potpourri von ganz vielen verschiedenen Sachen.
Ja, es ist so ein Crossover-Ding. Ja. Oder man hat entweder Karate-Filme gehabt, oder Abenteuerfilme oder eben da so ein bisschen Fu Manchu-Zauberei. Und der hat einfach alles wild durcheinander gemischt.
Und mit dann, dem sind, glaube ich, die einfach nicht klar gekommen.
Ja, und noch mit Frauen entführen und mit irgendwelchen Opferungsritualen. Und der ist so irrsinnig gewesen.
Das ist Wahnsinn.
Also ein riesen Spass, der Film. Von A bis Z.
Das ist auch so. Also, ja, der, wo ich das erste Mal gesehen habe, weiß ich gar nicht. Das ist auch etwa 10, 12 Jahre her oder so. Und dann habe ich auch so gefunden, ja, okay. Und jetzt, wo ich den wieder angeschaut habe, also, nein, das ist echt geil. Es ist so,
Spass,
ist eine Achterbahn.
Ja.
Ohne irgendwie etwas Grosses rauszuziehen, aber es ist echt, es ist völlig gaga.
Ja.
Und echt, aus dem Grund irgendwie einfach auch huere geil. Ich meine, schon nur dort der Anger, der mit seinem komischen Hut in der hinteren Gasse steht und dort seine Zauberblitze macht. Und
ah ja, da die drei Superkämpfer da, ja.
Da denkst du so, was soll das? Ist so, der ganze Film ist einfach nur so.
Ja.
Und der Jack Burton, der eigentlich so als Held angesetzt wäre, der ja einfach ein völliger Tubu ist, wo man sich...
Ja, er ist hinter der Tür. Ja. Er ist gar nicht wirklich die Hauptfigur, sondern das ist da der gleiche Nest.
Ja, eigentlich, ja.
Ja.
Jack Byrne übrigens wieder gespielt von Kurt Russell, wo er auch wieder beweist, wie vielseitig das er ist.
Ja.
Echt so, ja, der Double mit seinem Tanktop, seinem ärmulosen T-Shirt und vor allem die Stiefel.
Ja.
Die Stiefel. Über die müssen wir jetzt noch reden. So Stiefel. Das ist immer das so gewesen, wenn ich dachte, nein, das lädt doch nicht mehr an.
Mal in den 90er Jahren hat doch da die ach, wie heisst sie geheißen, da die Schwarzen, die Gruftis und so, die hätte ich gerne so
zu. Ja, die Trans-Leute, aber das sind Buffalos gewesen, doch keine Stiefel gewesen.
Ja, so klumpige Stiefel, ja, mit gut, Schnallen, ja, und höheren Absätzen und, ja.
Ja, aber eben schon nur da. Also, ich denke so, Mann, wie rennt der mit diesen Stiefeln durch den ganzen Film durch? Ja. Aber eben, wie gesagt, also, von mir aus gesehen, ja, ist ja mittlerweile auch ein cooler Film.
Und dann gibt es doch noch die eine Szene am Schluss, wo es die Bösewichter läuft. Der eine, der explodiert.
Ja.
Der ist ja, hat ja schon mal so eine Szene gegeben im James Bond.
Ah ja.
Live and Let Die.
Genau, ja.
Der mit der High-Patrone und er setzt nochmal einen drauf. Ja. Also der bläst jetzt noch mehr auf. Und man sieht nicht, wie er explodiert, aber man sieht einfach da oben in der Ecke, wie das Zeug da. Also das ist ja so grotesk.
Ich frage mich, was er sich überlegt hat. Also weißt, er hat ja wirklich so einen Fick drauf gegeben, sorry, wenn ich das so sage, aber weißt du, hey, du musst jetzt einen Film machen, der irgendwie ankommt an dich in der Kasse, à la Indiana Jones, und er findet er einfach, jetzt mache ich einfach,
was ich will,
oben raus einfach irgendetwas.
Ja.
Du hast die Hunger da draus.
Moment.
Läuft jetzt der da drauf? Wie ist jetzt der rausgekommen? Ja. Ist es nicht die Hunger?
Nein, das ist nicht
meine. Ah, gut, also. Nein, ich hätte so ausgesehen. Der Schwanz ist mir irgendwie bekannt vorgekommen, aber der ist nicht deine.
Nein, meine ist nicht schwarz-schwarz. Meine ist gestrahlt.
Aber der Schwanz ist recht buschig, so wie bei deinem. Aber der ist auch im Keller. Aber ja, ist ja gleich. Nein, eben. Ah, und was noch witzig ist, ich weiss gar nicht, wenn der dann zum Kultfilm ist geworden. Mittlerweile gilt er ja als Kultfilm. Zu Recht, muss ich sagen. Ja.
Gut.
Und der Lopan, oder der Bösewicht, der hat mittlerweile Auftritte in irgendwelchen Fernsehserien, irgendwie The Chronicles, kenne ich jetzt nicht als Fernsehserie. Eine andere Serie, die ich gesehen habe, Chuck, wo er irgendwie auch noch vorkommt.
Ja, der neue anderen Kinofilm, etwa mal. Also,
nee, aber weißt du, die gleiche Rolle.
Ah, die gleiche Rolle.
Das ist echt der Lopan, der in diesen Serien noch ist vorgekommen. Das habe ich noch recht witzig gefunden. Und eben, das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt haben, das ist so der zweite Schlag ins Gesicht für den Carpenter, weil er nur 11 Millionen eingespielt hatte, glaube ich, wenn es mir recht ist. Mhm. Und das war die Hälfte von dem, was sie ausgegeben haben, wenn man noch das ganze Marketing und so dazu zählt. Mhm. Und er hatte so ein bisschen die Schnauze voll gehabt.
Ja, ja. Mhm.
Hat er gefunden, du, pff, was wollte ich da eigentlich noch? Darum ja auch Surviving Hollywood, wie wir vorher gesagt haben. Und ist dann wieder eher so ein bisschen Grusel-Ecke zurückgegangen. Was dann zu diesem wunderbaren Streifen hier geführt hat.
Anyone in close proximity has the same dream.
What is it?
A secret that can no longer be kept. It started a month ago.
What started?
A change in the earth and the sky. His power.
There's a weird locking mechanism. Looks like it can only be opened from the inside.
A life form is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self-organizing. It's becoming something.
Prince of Darkness. Ja. Und der Film hat die so gern immer schon geschaut. Mhm. Einfach wegen dem Grund, weil der Alice Cooper mitspielt.
Genau.
Und ich habe den nie gefunden. Und jetzt habe ich mir die Carpenter-Box gekauft auf Blu-ray und dort war der dabei, der Prince of Darkness. Ja. Und das habe ich endlich mal gesehen.
Ja. Der Film hat eben zwei Gründe gehabt, zum Schauen. Eben John Carpenter und Alice Cooper. Mhm.
Das ist echt die perfekte Kombination.
Ja. Und auch der kommt wieder etwas, was ich noch nie habe gesehen in der Filmgeschichte. Alice Cooper verwendet das Velo als Mordwaffe.
Ja. Nein, das ist so köstlich. Wirklich. Ja. Also, ich habe dort gedacht, ja, mir wirklich die zwei Stunden, oder eben die laufen ja nicht mal zwei Stunden, die Filme. Mhm. Das ist ja sehr auf eine gute Laufzeit irgendwie ausdehnt, wo man echt so gut kann geniessen kann. Und es wird nicht langweilig, weil es nicht zu lang ist und so. Und da. Der Film gehört dort auch so ein bisschen rein. So, es ist auch so ein Furzfilm eigentlich, aber...
Ja, und eigentlich das Allergruseligste an dem Film, wo wirklich gruselig war, sind da die komisch verzerrten Videobotschaften aus der Zukunft, mit dieser Gestalt, wo man nah dies nah immer ein bisschen deutlicher sieht im Film.
Ja, wo weisst, was ist das?
Ja.
Wo irgendwie aus der Zukunft
das kommt. Das ist ein Effekt, der wird jetzt heute immer wieder gebraucht. Mhm. Also, ja... Aber ich glaube, es war auch eher der Erste gewesen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Also eben...
Oder eben so die Videoästhetik, so kurz hat, eben so, das, man sieht nichts, das Unfassbare, das Ungenaue, wo man sich alles Mögliche darunter vorstellt.
Ich weiß gar nicht, wann hast du den zuerst mal gesehen, den Film? Hast du den gesehen, dann zumal nicht rausgekommen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ist der hier überhaupt im Kino gelaufen? Ich weiß gar nicht.
Ja, ich war schon so manchmal im Kino, ich weiß es nicht. Aber, aber wenn, dann bin ich da sicher auch im Kino schauen. Ja. Wann ist der rausgekommen?
1987.
Ah, echt?
Also ein Jahr, bevor ich auf die Welt bekomme.
Oh, ja.
Gut, vielleicht bist du dann beschäftigt gewesen, mit Zeugen. Darum bist du vielleicht nicht in Kino gegangen, keine Ahnung.
Aha!
Nein! Der gilt ja als zweiter Teil von einer apokalyptischen Trilogie, hast du das gewusst?
Stimmt, ja.
Dass The Thing als erster Teil dazugehört, dann Prince of Darkness und dann In the Mouth of Madness, und dann so quasi der dritte Teil wäre von dieser Trilogie. Also, wo man jetzt auch im Nachhinein so hat die Kategorien da, aber eigentlich nie so angedenkt weg gewesen. Ich hatte extrem Spass an diesem Film. Obwohl ich muss sagen, das ist auch jetzt einer von diesen Carpenter-Filmen, also einmal von den früheren Werken bis Ende 80er, wo ich muss sagen, dort kannst du am meisten Fehler suchen, wenn du willst.
Ja.
Irgendwie.
Ja. Aber der bringt auch wieder so eine von seinen Lieblingsgrundideen drin, eben so das einfach das Böse.
Ja.
Und nicht fassbar ist, aber es ist da und du kannst es nicht erklären.
Was wenn der Richter eingefangen ist.
Ja.
Ein grünes Irgendwas.
Ja, wo es auch immer, aber es ist einfach das Böse.
Und niemand weiß genau, was es sicher ist. Also,
ja.
Und er heisst, ja, das habe ich auch noch witzig gefunden, oder? Dann haben sie den Richter irgendwie vor sich, sie sind ja irgendwie ihre Kille.
Ja.
Und der Richter ist ja im Keller unter. Und dann gehen sie dort runter, sie haben irgendwelche Studenten dort
hergeschleppt. Sie wollen suchen, ja. Das Phänomen, ja.
Und die Aussage war so von wegen, ah nein, den können wir nur von innen aufmachen, das ist ja kein Problem. Dann dachte ich, hey Mann, das ist ja genau das grösste Problem, wenn du den nur von innen kannst aufmachen kannst. Dann kommt das Böse da irgendwann raus.
Ja.
Nein, aber sehr, wirklich, also ich muss sagen, dort habe ich auch fast am meisten gelacht von einem Carpenter-Film. Das war wirklich amüsant gewesen. Auch schon nur der Alice Cooper mit seinen anderen Obdachlosen, wie er dort so steht. Und
ja, ja.
Ich war fast ein bisschen enttäuscht gewesen, dass er so wenig vorkommt.
Ja, er hat ja etwa mal in Kinofilmen so ein bisschen Cameo-Auftritte, aber immer nur kurz.
Ja, dort eben auch.
Aber immer gut.
Mhm. Ja, also eben, ich meine, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich musste wirklich müssen grinsen. Was haben wir noch zu diesem Film?
Ja, du hast ja die Trilogie angesprochen.
Ja, In the Mouth of Madness, ja. Das ist eben leider jetzt einer, den ich nicht gesehen habe. Den hast du gesehen, ja?
Das ist einer, den würde ich ganz, ganz weit aufentun, weil das ist so ziemlich das durchgeknallteste, was ich je gemacht habe. Der Film ist so völlig surreal, das ist einfach ein riesen Albtraum und eine ganz crazy Geschichte. Da geht es um einen Versicherungshengst. Ein Inspektor, der eben Versicherungsbetrüger entlarvt und dann wird er angehört von einem Verlag, weil die haben da den Bestseller-Autor, der auch so Gruselgeschichten schreibt und der ist nicht mehr aufzufinden. Und er fängt dann eben nach, er sollte eben suchen und fängt ein bisschen an in diesen Büchern zu lesen und lustigerweise alles, was in diesen Büchern geschrieben wird, wird dann nachher Realität. Und dann ist das Eis wahnsinniges Hin- und Hergeschwappe. Träumt er? Ist es echt? Ist es nicht? Ist einfach wild und wirr. Und dann löst er irgendein Puzzle und findet dann einen Ort, wo es gar nicht gibt und reist dann dort her mit dieser Frau und dann ist er wie in einer parallelen Welt, in einer anderen Zeitlinie und dort hockt dann der Typ und schreibt dann noch sein letztes Buch und dort ist eben die Geschichte, oder ist er selber auch dabei, also ist er dann auch noch Fiktion und da passieren die unglaublichsten Sachen, also so richtig abgefahren, steht in einem Hotel, so Gestalten und Kinder und Monster und also eine wirre Sache. Und das ist ein Film, der ist so unerklärlich, also den kannst du immer wieder schauen und kommst wahrscheinlich nie ganz auf den Grund. Und er meint natürlich, ja, das ist alles nur inszeniert, um Verkaufszahlen aufzutun. Und das schwappt dann eben auch ein bisschen mit. Könnte sein, könnte aber auch nicht. Es könnte wirklich auch, und der andere auch wieder, der Autor, der ist auch wieder im Bösen verfallen und will das in die Welt bringen. Und, aber super, super.
Scheiss mir jetzt gerade an, dass ich den nicht gesehen habe. Der hat ja auch einen gescheiter genommen als einen anderen, der später noch kommt. In the Mouth of Madness.
Ja.
Gibt es den irgendwo legal zum Konsumieren?
keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich auf Amazon oder sonst kaufen wir ihn auf iTunes.
Also kannst du nicht bei mir schauen.
Ah, du hast ihn?
Ich weiss wo.
Ah, also gut, ja. Den muss ich unbedingt noch nachholen, in dem Fall.
Der ist so dermassen abgefahren. Und dort ist auch alles mögliche drin, Versatzstückli, Psycho und Monster und ja, alles mögliche. Also unglaublich. Ein wahrer Spass. Mhm. Weil du kommst nicht draus. Und dann schaust du ihn halt nochmal und wenn du immer noch nicht rauskommst, schaust du ihn nochmal und nochmal. Das ist ein Film, den werde ich sicher noch ganz manchmal schauen.
Kommst du immer noch nicht raus in dem Fall?
Ist auch gar nicht wichtig.
Muss man gar nicht, ja?
Nein, ist ein riesen Spektakel.
Sehr gut. Ja, das ist definitiv auf meiner Mal-Schauen-Liste.
Und gute Schauspieler, super. Sam Neill.
Ja.
Und die Tante, die ihn begleitet, die spielt auch so gut, ja. Ja, und dort ist alles dabei. Grusel, Geistergrusel und eben auch wieder das mit dem Bösen, wo in die Welt jetzt das mal absichtlich möchte gebracht werden und der große Zaubermeister, der dann nachher der Oberjuhe sein und ja. Und es breitet sich ja aus. Die Welt geht unter, die Leute reihen alle durch. Am Schluss ist er noch der Einzige, ist er fast noch allein und geht dann ins Kino, weil da heisst es ja, alle, die das Buch lesen, werden eben wahnsinnig. Ja, und die das Buch nicht lesen, ja, es gibt einen Film, der kommt in 7 Wochen, dann siehst du ihn ins Kino gehen und dann sieht er sich selber im Kino in diesem Film mitspielen. Also es ist total verschachtelt und surreal, also grossartig. Dringende Empfehlung. Krass.
Also, so wie du jetzt erzählst, wäre das jetzt wirklich einer, den man so auf dem Schirm hat. Aber ich habe mit dem, ich habe den Titel schon ein paar Mal gelesen, aber nie so gedacht, ja gut, du, immer so, In the Mouth of Madness ist jetzt nie so einer gewesen, wo ich das Gefühl hatte, der müsste jetzt schauen. Aber jetzt, wenn du so erzählst, ist schon einer, der ein bisschen unter dem Radar läuft. Ja,
ich habe gar nicht gewusst, dass es den gibt.
Ah, eben,
jetzt, ja, ist gut, jetzt ja. Im Zusammenhang mit dem Podcast bin ich auf den gestossen und ja. Dann habe ich ihn zuerst mal auf YouTube geschaut und dann haben sie irgendwie eine halbe Stunde rausgeschnitten. Ja, was? Eben. Und dort eben da das Kleberzeug und die Monster und Zeug. Also, das habe ich alles verpasst. Dann habe ich noch eine andere Quelle. Das war gut gewesen, ja.
Ja, das hat mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht. Also, ich hoffe jetzt euch auch. Ist ein Film, den man unbedingt muss sehen. Genau so. Wie der nächste? Oder hast du noch etwas zum Mouth of Madness? Oder?
Charlton Heston spielt da noch mit.
Ja, gut.
Hat gute Schauspieler noch dabei. Ja.
Was man zum nächsten Film vielleicht behauptet, auch nicht unbedingt kann behaupten.
What do these things want and why are they here?
You still don't get it, do you, boy?
They have recruited the rich and the powerful.
They're running the whole show.
Wake up! They're all about you, all around you.
I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Das ist jetzt der Film, wo ich mich am meisten fast drauf gefreut habe oder am meisten gespannt war, ehrlich gesagt, wie das jetzt die Diskussion hier weitergeht. Und warum habe ich gesagt, ja, der Schauspieler ist vielleicht nicht so talentiert, weil man muss sagen, ja, der Hauptdarsteller, der Roddy Piper, Ex-Wrestler, bei Daylift von 1988, wo der John Nada spielt, das habe ich auch gar nie so registriert im Film, dass der überhaupt einen Namen hat. Ist jetzt nicht unbedingt ein Charakterdarsteller, aber spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil in diesem Film geht es ja nicht darum, irgendwie charakteristische Züge irgendwie preiszugeben, sondern es geht vielmehr um die Nachricht, die der Carpenter dort ziemlich offensiv möchte in die Leute hineinjagen. Obwohl er ja schon vorher recht gesellschaftskritisch war. Eher ein bisschen auf die subtile Art. Und hier macht er es, glaube ich, wirklich mit dem Dampfhammer mitten ins Gesicht. Bei Daylife. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Film ist, der dir auch recht gefallen hat, gell?
Das finde ich persönlich eigentlich der bedeutendste. Und man geht ja in die Schule und hat so seine Pflichtlektüre. Und ich finde, der Film sollte Pflicht sein für alle Heranwachsenden. Ursprünglich hat er ja den gemacht, um dem Reagan ein bisschen an das Bein zu bisseln. Oder in den 80er Jahren, Neoliberalismus, wo die neue Zeit ist gekommen, mit dem entfesselten, unkontrollierten Finanzmarkt und Konsumismus. Aber der Film hat heute mehr Gültigkeit als je zuvor. Und von wegen Roddy, der spielt im Fall sau gut.
Ich habe es eben auch gefunden.
Er ist so ein einfacher Bützer und dann plötzlich kommt er hinter die Wart, wo da verborgen ist, und dann ist er total abpisst und dann geht er drauf los, geht aufräumen.
Ja. Ich habe es eben auch gefunden. Also er wird immer so ein bisschen abgestempelt als einer, der eigentlich kein Talent hat. Aber in dieser Rolle hat er eben gepasst, hat mich auch gedacht.
Ja, passt voll, ja.
Aber eben, Subtilität ist in diesem Film, finde ich, so, wenn du also gesellschaftskritisch bist, ist jetzt dort wirklich, dort kommt er wirklich hingeführen mit, ja, hier, oder Obey, Bam.
Ja, der Film ist jetzt wirklich schön geradeaus plakativ, damit es wirklich jeder sieht und begreift.
Hast du das Gefühl, dass er das gemacht hat, weil er gemerkt hat, dass bei den anderen Filmen, die vielleicht auch schon ein bisschen gesellschaftskritisch war, vielleicht eher subtil, dass er hier gefunden hat, hey, jetzt müsst ihr es echt checken, dass es nicht so hat
inszeniert. Also ist wie ein aufklärerisches Werk, ja. Du weißt, um was es geht.
Ja, logisch, ich habe ihn gesehen.
Die Welt wird beherrscht von Wesen, mhm. ja, die alles im Griff haben, die alles besitzen und die Leute gängeln und eben unterschwellige Botschaften aussenden zwischen den Zeilen. Eben kaufen, gehorchen und. Und ja, das kommt dann eben aus, weil da gibt es so Brüllen, die das sichtbar machen.
Ja. Ja. Das ist dann wieder eher subtil am Ganzen. So, von wegen, ja, leg mal die Brüllen an und dann siehst du eigentlich, was hinten dran
ist. Ja, also unser Reis sollte vielleicht mal die Brüllen abziehen, die rosarote, um hinter die Fassade zu schauen. Und dort ist es umgekehrt. Dort wird es dank dieser Brüllen sichtbar, was hinter den Kulissen abläuft. Die ganzen Manipulationen, die unterschwelligen Botschaften, die in der Werbung und überall im politischen Gelaber und so sind, im Fernsehen. Und um einfach die Leute zu manipulieren und auszubüten und zu gängeln und zu verklaven.
Ja, einfach mal hinterfragen.
Ja.
Das zeigt der Film. Ich finde es krass, oder? Ich meine, der ist rausgekommen 1988.
Ja.
Und als ich den gesehen habe, also ich habe ihn ja schon vorher mal gesehen. Und jetzt mal richtig. Und es ist krass, wie der immer noch aktuell ist. Das kannst du echt, also obwohl vielleicht Botschaft ein bisschen musst, übertragen auf die heutige Gesellschaft, aber eigentlich ist es immer noch genau der gleiche Scheiß wie dann zumal gelaufen ist. Es wird immer noch, wir sind immer noch nicht weiter, über 30 Jahre später.
Wirklichkeit hat der Film schon längstens ein- und überholt. Und ich habe den nicht gesehen, wo der ist rausgekommen, erst später. Und da denke ich, was? Der ist schon dort mal gemacht worden. Weil da habe ich ja auch schon gesehen, was abgeht.
Ja, und eigentlich hat Carpenter ja das schon vorher gemacht. Einfach halt nicht so direkt wie jetzt bei Day Live. Vorher hat er ja auch schon die Hints drin gehabt, dass er gesagt hat, hey Mann, irgendetwas bei uns läuft euch nicht so, wie es sollte. Die Leute mal ein bisschen fragen. Und dann hat er gefunden, auch, tue ich mir jetzt mal stellen, hey, jetzt muss ich es den Leuten einfach mal richtig sagen. Und genützt hat es nicht viel.
Nein, der frühere Film ist ja mehr so eben gegen Staat und Regierung und Behörden und Polizei und so ist es gegangen. Aber jetzt noch
eine Stufe höher,
dass das noch von höherem Ort aus dirigiert wird, das Ganze. Und dass dann eben auch die dann an den Stellen sitzen, die da Befehle rausgeben und lenken und leiten, dass die eben alle korrumpiert sind. Die dort mitmachen und dann ein feines Leben haben.
Ja. Würdest du denn unterschreiben, dass man für die Leute darauf aufmerksam zu machen, genauso müsstest du machen wie Roddy Piper in diesem Film und echt mal eine 10-minütige Schlägerei müsstest anzetteln, um jemandem das bewusst zu machen?
das ist eigentlich, ja, auch eigentlich ein Hinweis, den er da gebracht hat. Wenn Leute einfach nicht aufwachen wollen. Ja, eigentlich kannst du ja sagen, zwingen kannst du niemanden, aber dort in dem Film wird es gemacht und es nützt. Und die Schlägerei, das ist etwas vom Grossartigsten. Auch wieder in der Filmgeschichte gibt es das selten. So eine tolle Schlägerei. Und das ist ja wie eine eigene Geschichte innerhalb des Films. Die kannst du einfach separat rausnehmen. Da haben sie etwa 3 Tage an dieser Szene 3, die geht aber etwa 5,5 Minuten und ist total lustig auch.
Ja, also ich ein paar Mal müssen lachen,
als ich das gesehen habe. Irgendwie ist es voll ernst gemeint, aber gleich, es ist witzig.
Das finde ich eben auch noch gut, oder? Er hat das Augenzwinkern nie verloren, oder? Obwohl er eigentlich den Leuten eine Botschaft mitgeben, aber nicht so sagt, wegen, die müssen jetzt das und das glauben, sondern immer noch der gewisse Schalk irgendwie drin hat. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man den auch allgemein im Leben irgendwie noch beibehaltet. Und das finde ich bei diesem Film kommt dort extrem raus. So ein bisschen satirisch aufgenommen, aber gleich eigentlich ein Thema aufgreift, wo wir uns eigentlich schon lange mal ein bisschen eher ein bisschen tiefer hinterfragen.
Ja, Carpenter hat ja gesagt, im Interview eigentlich, trotzdem zu dieser Zeit hätte einfach mal diesen Juppies und all denen will ein bisschen zu beibisseln. Oder gegen Gier und Geld verdienen ohne Gegenleistung und. Aber das war eigentlich gar nicht seine Absicht gewesen. Eigentlich hätte er einen Actionfilm machen. Und das ist ja auch...
Das war auch ein Verkaufsargument am Schluss,
Es wird natürlich auch viel geschlägelt und ballert, ja.
Gut, das geht eigentlich noch. Also es ist relativ lang recht.
Ja, im
gut.
Vergleich zu heutigen Filmen ist es
ja, gut, mässig, ja. Aber wenn du es vergleichst so dem, was er gemacht hat, muss ich sagen, also, ja, ich habe mich auch gefragt, oder? Ich habe ja die Box gekauft und der einzige Film, wo FSK 18 ist «They Live».
Ah.
Und dann habe ich etwa, sagen wir jetzt mal, 85% von dem Film geschaut und mich gefragt, oh, warum ist jetzt der ab 18? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Bis dann der Schluss langsam kommt. Und dann denke ich so, wegen dem.
Wieso sieht man Püppi?
Nein, nicht mal. Nein,
das ist doch
ab 18. Und Gewalt auch nicht. Aber,
Gewalt ist ab 16. Also,
ja.
Püppi sind ab 18.
Aber dort, wie er am Schluss die ganze Meute auseinandernimmt, dort, wo sie dann runtergehen, und er dort mal loslegen. Dort siehst du dann schon, okay, es liegt auch an dem.
Ist gut, ist der Film zu dieser Zeit gemacht worden? Mhm. Heute würde er wahrscheinlich gar nicht mehr gezeigt.
Ja.
Gar nicht mehr erlaubt.
Gut, ob sie es dann würden checken, was er wollte sagen mit dem, wenn er dahingestellt. Aber ja. Auf jeden Fall, Daily unbedingt mal reinziehen. Also.
Eben, wie gesagt, finde ich, sollte jeder heranwachsende Mensch mal gesehen haben.
Einfach mal selber sich ein bisschen Gedanken anfangen zu machen, was eigentlich so in unserer Gesellschaft läuft. Und was ihr dann damit anfängt, ist dann euch überlassen. Jetzt kommen wir von mir aus gesehen so ein bisschen zu den weniger gehaltvolleren Carpenter-Filmen. Ich bin jetzt gespannt, ob das wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle. Weil wir machen jetzt einen Gump ins Jahr 1992. Mit dem Film hier, und ich weiß gar nicht, ob du den noch präsent hast.
It all started on a Tuesday in March. If George hadn't introduced me to Alice...
Oh, die Stimme kann
ich. It's not doing anything cheap and meaningless.
Okay, what do I owe you?
If she hadn't been so spectacular, maybe I wouldn't have gotten so loaded that night.
10 minutes would be as good as new.
And none of this would have happened.
Something's happened to the Magnoscopics facility in Santa Mira.
Next thing I knew, I went from high profile to no profile.
Ja, lange nicht, gar nicht gewusst, dass das ein John Carpenter-Film ist.
Hätte es auch gar nicht sollen sein.
Aha, eben, ja.
Es war der Hauptdarsteller, der sich gewünscht hat, dass man den Carpenter nimmt, weil man so einen Unterhaltungsklamauk wollte machen, so einen seichten, lustigen. Und er fand, ja, es müsse ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit rein. Und darum wollte der Carpenter als Regisseur.
Hat jetzt von mir aus gesehen nicht viel genützt.
Ja.
Ja, über was reden wir? Über Memoirs of an Invisible Man, Jagd auf einen Unsichtbaren.
Ja.
Aus dem Geburtsjahr von deiner lieben Tochter und ihrer lieben Schwester. Eben, wie gesagt, ich habe das jahrelang nicht gecheckt, dass es ein Carpenter-Film ist. Und ich habe jetzt nicht geschaut nochmal, aber ich habe den so präsent, du hast ja den mal auf Videokassette angeschleppt. Ja. Also du hast dann schon gewusst, dass das ein Carpenter ist.
Ja. Steht ja drauf.
Ja.
Aber fällt ein bisschen aus, seiner typischen Handschrift. Ja. Obwohl der Film auch immer noch sehr sauber gemacht ist und auch Spannung hat. Und ja, auch Bösewichter und ja. Ist also nicht die seichte Unterhaltung geworden, die ursprünglich geplant war.
Nein, ganz
aber trotzdem nicht. Immer noch ein gäbiger Film für die ganze Familie, kann man sagen.
Hast du den noch mal geschaut jetzt?
Ja, den habe ich noch mal geschaut. Ja.
Also ich war echt fasziniert von den Effekten, wenn er auch unsichtbar ist. Also man hat ja die Enten, wo er wirklich unsichtbar ist und dann, wie er sich fühlt und dann sieht man ihn gleich.
Ja.
Weil man auch nicht kann, den Chevy Chase einfach 90 Minuten nur unsichtbar machen.
Ja.
Aber ja. Und der Sam Neill, ich weiß gar nicht, das war noch vor Jurassic Park, glaube ich, wo der ist rausgekommen.
Könnte sein, ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, Jurassic Park ist im 93 erst rausgekommen.
Aha.
Ja, das ist der. Ich glaube, wenn er Jurassic Park gemacht hat, hat er vielleicht die Rolle nicht gespielt. Das ist so ein richtiges Arschloch. Mann, da muss ich mich noch gut erinnern. Obwohl ich den Film auch seit 10 Jahren oder noch länger nicht mehr gesehen habe, aber ich habe mich so genervt an dem Sieg. Boah.
Ja, aber so sind sie.
Ja.
Das ist eben Militär, FBI-Behörde. Wenn irgendetwas speziell ist, dann weiss ich es. Für Einnahmen und für ihre Zwecke. Brauchen oder missbrauchen.
Ja, ich habe den, glaube ich, wirklich kaputt geschaut, den Film. Also auf dieser Videokassette. Ich weiß nicht, ob du die noch hast, ja. irgendwo. Hast du überhaupt noch Videokassette?
Nein, die Videos habe ich.
Die hast du mal ausgeschraubt?
Ja, ich habe die mal ausgeschraubt, weil ich kommst du die Geräte nicht mehr über.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also ja,
ja, man kann die Filme ja gleich immer noch schauen. Also, gibt es, glaube ich, auf DVD oder etwa die bringen sie noch mal wieder im Fernsehprogramm. Mhm.
Das hat jetzt nicht mitbekommen, weil ich auch da so reguläres Fernsehen halt da schon seit Jahren nicht mehr schaue. Aber
ja,
man kann es sich irgendwo holen. Also, weil ja, ist ein bisschen, also für mich gesehen ist jetzt nicht so der Film, den ich als erstes würde empfehlen, wenn es um Carpenter geht. Aber wenn man mal so ein bisschen etwas Leichtfüßiges, wo noch Spass macht, zwischendurch schauen will, dann
könnte man den gut gemacht und er ist unterhaltsam, ja.
Hast du gewusst, dass das der erste grosse Hollywood-Film war, wo Musik komplett von einer Frau ist geschrieben wurde?
Nö.
Weißt du nicht? Dann weißt du auch nicht, wer die Frau war. Ist, ja?
Nein.
Shirley Walker.
Gehört
hast du sie schon.
Ja.
Die hat zum Beispiel Musik gemacht zur Batman-animierten Serie aus den 90ern und zu Batman und das Phantom, wo wir notabene auch Video hatten.
Das habe ich eben nie geschaut.
Ah, nicht?
Nein. Batman Zeichentrick habe ich nicht.
Du hast immer ein bisschen mit Animationen Mühe gehabt, gell?
Ich habe sehr gerne Animationsfilme.
Nein, aber weißt du, Start und Weiss, hast du immer gesagt, es ist alles so eckig.
Ja, es war ein bisschen plump gemacht, ja. Ich es gerne ein bisschen verschnörkelt.
Ja.
Wenn schon, dann schon. Ja.
Aber die Musik ist wirklich grandios. Also, einmal vor Batman-Serie bei Jagd auf einen Unsichtbaren, man mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern. Mhm. Aber ja, eben, noch so einen schönen kleinen Fun-Fact. Ja. Ich hätte noch, glaube ich, zwei Filme jetzt, wo wir noch drüber können reden. Und beim nächsten passt das mit dem Video recht gut.
Haben Sie schon mal einen Vampir gesehen? Sie haben nichts Romantisches. Sie sind nicht so wie in den Filmen. Sie verwandeln sich nicht in Fledermäuse und Kreuze halten sie nicht ab. Um einen umzubringen, stößt man einen Flock mitten durch sein Herz. Da drin könnte eins ihrer Nester sein. An die Arbeit, Jungs. Kriegst du nach 600 Jahren deinen Schwanz noch hoch?
Vielleicht muss ich noch schnell erwähnen, dass wir jetzt nicht jeden Film von John Carpenter abklappern. Das war auch etwas, was ich dir letzte Woche gesagt habe, wo wir uns getroffen haben, so von wegen Scheiße, jetzt habe ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich quasi alles gesehen von Carpenter und dann gemerkt, dass ich nicht mal die Hälfte von allen Filmen gesehen habe. Ich tue euch sehr gerne, oder ihr habt es vielleicht schon gesehen, in die Show Notes die ganze Filmografie von Carpenter. Wir haben jetzt hier eine kleine Auswahl getroffen, einfach Filme, wo wir halt da drüber reden und wo so redenswert ist, drüber zu reden. Und da gehört von mir aus gesehen John Carpenters Vampire oder zu. So ein richtig Testosteron geschwängerter Retro-Western. Hat ihr jetzt gesehen?
Ja.
Den hast du auch irgendwann mal so auf Video angeschleppt, wo ich auch lange nicht gecheckt habe, dass das, also beziehungsweise logisch habe ich gecheckt, dass es ein Carpenter-Film ist. Weil ja der Name gross oben drüber steht, aber dort habe ich nicht so die Essenz vom Carpenter irgendwie gespürt gehabt. Und jetzt nimmt es mich ein Wunder, was du von diesem Film haltest. Weil der jetzt auch vor kurzem wieder mal geschaut habe. Und es ist wirklich so, macht Spass, aber ja, schau hin und geh vorüber, wie du aber gesagt hast.
Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja, Vampirfilm, irgendein Schloss im dunklen Wald und jetzt hat der Carpenter die Idee, Vampirfilm im Wilden Westen zu machen. Also so à la Wild West.
Ja, moderne Wilden Westen.
Das hat für mich nicht so ganz zusammengepasst. Ja, das ist wieder so eine amerikanische, komische Idee. Und jetzt habe ich den aber auch nochmal geschaut und ist eigentlich noch ganz prima, weil er ist halt auch wieder sehr gut gefilmt.
Ja, das
eh. Und hat gute Figuren, klar. Er hat dem James Woods hat da den Gefallen da, der hat unbedingt einmal mal Actionheld spielen.
Ja, und vor allem eine Hauptrolle. Ich weiß gar nicht, ob der jemals vorher eine Hauptrolle hatte. Das war ja immer so einer von denen.
Jawohl, Once Upon a Time in the West und.
Ja, aber das ist. Nee,
Onion Field.
Du meinst, Ja, das war aber auch keine Hauptrolle.
Mal ein Film aus den frühen 80er Jahren, die Onion Field oder späte 70er
Jahre.
Ja. Gut, ja. Also James Woods war eigentlich schon ein Begriff.
Schaut, genau aus diesem Grund habe ich mein Vettel eingeladen für den Podcast,
ja.
Weil er mir
noch etwas beibringen. Nein, der hat schon mal Hauptrollen gespielt. Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, das sei seine erste grosse Hauptrolle.
Aber eben noch nie Action hat. Ja. Und dann, ja, er zelebriert es natürlich unglaublich mit Sonnenbrillen.
Lederjacke.
Cool und noch cooler. Und, ja. Das ist dann auch wieder ein bisschen witzig auf eine Art, ja. Aber coole Effekte.
Wie sie da Nach wie vor.
Ja, wie sie die Vampire ans Licht zerren und wie die da in Flammen aufgehen. Da haben sie sich auch noch etwas müssen überlegen. Und das Modi dort, wo infiziert wird, das ist ja...
Shirley Lee.
Shirley Lee.
Ja. Ich glaube nicht mal eine Schauspielerin ursprünglich.
Ich weiß es gar nicht. Die hat das tipptopp gespielt.
Die, mit dem Daniel Baldwin unterwegs ist. Aber eben dort fängt für mich so ein bisschen das Problem an, manchmal. Weil, weißt, wie sie dann die irgendwie runterklepfen und Zeug und Sachen, das ist halt schon nicht so gut.
Ja, du bist ein Vampir, du bist ein Ding und du bist gefährlich und es passt schon zu der Geschichte.
Also. Ja, aber es hat mehr so mit dem Ibiz, der Knallhart mal und aber.
Ja, musst schon sehen, wenn du nicht aufpasst, dann beißt sie dich, oder?
Ja, gut. Macht sie auch Nero
bei ihm. Was eben dort auch wieder neu ist, sie wird ja besser vom Vampir, aber nicht im Haus, sondern er geht ihr da zwischen die Schenkel.
Ja.
Hat ja immer so ein bisschen den sexuellen Unterton wie diese Vampir-Sachen.
Ja, das hat sie ja immer schon gehabt.
Ja, und er geht dann wirklich gerade an das Ort. Ja. Und dann denke ich mir, oh, wow, ist vielleicht auch nicht ganz jugendfrei. Gut, man sieht nichts, aber...
Ja. Aber das mehr so die Vorstellung, ist,
das,
ja. Das ist eben genau der Film, den ich vorhin geredet habe davon, weil der nicht ab 18 ist in dieser Box, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, weil es gibt ja gewisse Schnittfassungen von diesem Film und gerade dort, wo sie ihren ersten Einsatz hatten und dann feiern in diesem Motel, kommt ja dann der oberböse Vampir, der Valak, kommt ja dort her und der metzelt die alles ab, oder? Und das ist recht...
Der ist krass, der ist nicht schlecht, der Typ, spielt gut.
Ja. Und dort habe ich dann so gedacht, warte, aber wenn der ab 16 ist das auch eine Schnittfassung, aber tatsächlich echt so, wie er mit der Hang irgendwie durch einen durchgeht dreht noch irgendwie halbiert und alles drin.
Ja, das habe ich auch noch nie gesehen, dass einer mit einem Kartenschlag halbiert wird. Normalerweise brauchst du das Bierli oder so.
Ja. Auch wie der Carpenter.
Wow,
Das habe ich auch noch witzig gefunden. Mhm. Der Thomas Ian Griffith, der den Welle gespielt, die haben das Gefühl gehabt, das sei gleich wie bei The Crow. Kannst du dich noch erinnern, der Bösewicht dort?
Ui.
Nee. Der sieht wirklich genau gleich aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, sei der, heute beim Recherchieren habe ich gemerkt, nein, das ist ein anderer.
Aha.
Und Thomas Ian Griffith ist gar nicht so bekannt. Der hat, glaube ich, nochmal irgendwie... Was hat der noch gemacht? Ich glaube, es bei 24 mal noch in der Folge mitgespielt, aber es war gar nicht so eine Bekannte gewesen. Und der Maximilian Schell, natürlich.
Ja,
ich nicht vergessen, der Ueli.
Ja.
Ueli der Pächter, Ueli der Schlechter.
Ja. Das ist eine gute Wahl gewesen, der die Rolle zu tun.
Ja, gut, viel hat er jetzt nicht gemacht, also...
Ja, aber passt.
Ja, also, das schon, ja.
Das Pfaffenkostüm, ja.
Das
so.
Stimmt, das hat mich auch gedacht.
Linke im Ohren.
Das ist definitiv so. Ja, und was bei diesem Film halt noch so ein bisschen anders war, man hat halt Vampir, wie du vorhin gesagt hast, nicht mehr so in dem Stil dargestellt, wie man das früher in den alten Dracula-Filmen gemacht hat. Vielleicht auch weißt du, so das stilvolle Vampir-Zeug.
Ja, man ist ja ein bisschen aus dem Klischee
rausgekommen. Tanz der Vampire, wo ja Persiflage war, aber ist ja auch irgendwie so stilvolle Vampir gewesen. Ein Trio mit einem Vampir, ja genau so. Und dort hat man dann mal die so ein bisschen aus dem, die hat keinen Stil, das sind blutrünstige Monster, fertig.
Ja, und unterdessen haben sie sich ja über die ganze Welt ausbreitet.
Ja,
es gibt es in Asien, es gibt es eben in den USA, in Südamerika, überall sind die Vampire unterwegs.
Wobei ich dann gemerkt habe, das war gar nicht der Erste, der das gemacht hat, weil da gibt es ja noch einen von Catherine Bigelow, Near Dark, den habe ich auch durch dich kennengelernt. Das ist ja so einer, der das ein bisschen anders hat dargestellt, aber ja. Wie würdest du, eben, wir kommen jetzt langsam so ein bisschen ans Ende vom Carpenters ihre Film Vita, Vampire oder Vampire, wie man dem auch immer sagen vom 98. Wo würdest du das so einordnen? Also für mich war jetzt das nicht unbedingt so ein Meilenstein von ihrem Filmkunst.
Nein. Aber innerhalb von dem Genre nicht der Leitst.
Nein, macht definitiv noch Spass zu schauen, ja. Unter gewissen Gesichtspunkten, wenn man das noch so ein bisschen berücksichtigt.
Zusammenhang kommt mir dann jetzt gerade noch der Film in Sinn, Aliens und Cowboys.
Ah ja,
mit ich Daniel gedacht, Craig. Eben, ja, was soll das? Aber da funktioniert.
Das geht, der ist noch auch nicht so gut angekommen.
Ist das...
Das wäre ein Guilty Pleasure, glaube ich. Hast du den gerne gehabt?
Ja, der Daniel Craig habe ich so cool
gefunden. Ja, gut, ja, das macht halt viel aus. Und dann noch der Harrison Ford. Ja. Also, der hat...
Die Story war gar nicht so unglaubwürdig.
Gut. Ah, wir sind beim Western, hä?
Ja.
Dann kommen wir jetzt noch zum Letzten, den ich auf meiner Liste habe. Vielleicht hast du da noch ein paar. Oder ich weiß gar nicht. Ich tue jetzt mal noch einfach einen rein. Und ja, apropos Western.
It was supposed to be a routine prisoner transport.
Williams was arrested on suspicion of murdering 6 rail workers. The bodies were hung and decapitated.
But here, a million miles from home.
Hello? Anybody here?
Drop your weapon.
I ain't going back.
They're about to discover nothing is what it seems.
We got a situation there. Everybody in the mine's gone inside.
Ghosts of Mars.
Damn, girl. I like you already.
Eigentlich klingt das alles recht vielversprechend. John Carpenter macht einen Film, der heisst John Carpenter's Ghosts of Mars, der im Jahr 2001 ist rausgekommen. Natasha Henstridge hat dort die Hauptrolle gespielt und er hat man halt da irgendwelche aktuelle Rapper noch eingebaut, wie der Ice Cube. Obwohl man muss sagen, der hat ja in den 2000er einen rechten Lauf gehabt, was Film angeht. Schillernde Titel wie Anaconda, Next Friday und 21 und 22 Jump Street, die ich zwar beide recht cool finde. Ja. Pam Grier, wo ja in den 70er Jahren so in den Blaxploitation-Filmen recht Furore gemacht hat. Und er auch dank Tarantino mit Jackie Brown nochmal ein Revival gehabt in den 90er. Und natürlich Motherfucking Jason Statham.
Ja.
Wo ja, das ist eigentlich seine zweite grosse Hollywood-Rolle gewesen, nach Ghetto Superstar, den habe ich nie gesehen, aber er hat ja vorher vor allem zu England Filme getragen, Guy Ritchie, Bube, Dame, König Gras, Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder Snatch. Und ja, das klingt eigentlich nach einer vielversprechenden Idee.
Ja.
Leider ist der ein bisschen anders rausgekommen. Um was geht es genau? Ja, so eine Gruppe von irgendwelchen Söldnern, die Gefangenen muss abholen irgendwo in einem Gefängnis auf dem Mars mit einem Zug. Und irgendwie macht dort auf dem Mars eine Geistrunde, die Leute besessen macht. Und die, die besessen sind, dort dann alle anderen.
Ja. Also die Story ist irgendwie ganz einfach. Müssen sie einen Gefangenen holen oder müssen sie Minenarbeiter gehen?
Nein, sie müssen den Ice Cube abholen, der ja der Bösewicht ist, der dort eingesperrt ist.
Dann fliegen sie mal dort her.
Nein, sie fahren aber mit dem Zug.
Sie sind schon dort und fahren mit dem Zug. Und dann steigen sie aus und der Zug setzt sie dann wieder abholen, nach erfüllter Mission.
Ja. Der geht aber irgendwie weg und sie sind dort irgendwie auf sich allein gestellt.
Genau.
Und sie wissen ja gar nicht, dass dort noch irgendetwas rum ist.
Ja, es sind da irgendwelche Wesen rum, die da...
Wo wir gleich zum Geister kommen von diesem Film. Weil da konnte ich mich wirklich nicht mehr haben vor Lachen. Weil der grosse Anführer von diesen besessenen Minenarbeiter, ich weiß auch nicht genau, was der ist, sozusagen. Ja, der Big Daddy Mars, wo dort seine grossen Reden schwingt.
Ja, er kommuniziert wahrscheinlich hauptsächlich telepathisch mit seinen...
Aber das ist von mir aus gesehen wirklich auch der einzige Grund, warum man den Film schauen sollte. Und der ganze Rest, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast.
Ja, ich habe eben auch geschaut, wie ich den noch nie gesehen habe. Und dann irgendwie die Story ist einfach so, sie latschen dort eine Strecke ab, links und rechts sind Gebäude, und wenn sie an den Gebäuden vorbeilaufen, explodieren die voll zu. Du weißt nicht warum und wieso. Einfach Pyrotechnik vom Strübsten. Und irgendwie am Schluss schaffen sie es, glaube ich, noch auf den Zug.
Ja, und dann ist aber dort auch noch ein Fight. Und was ich bei diesem Film ganz schlimm finde, ist ja, dass eigentlich schon von Anfang an klar ist, wie er ausgeht. Weil du siehst ja, natürlich Handstrich, wo irgendwie so in ein Verhör reinkommt. Du musst erzählen, was ist genau passiert. Also du weißt schon genau, dass sie überlebt. Du weißt zwar nicht, was mit den anderen passiert, stimmt, aber eben er. Also,
das ist.
Und er ist echt nur noch der, der die ganze Zeit. Also er ist definitiv mein Highlight von diesem Film. Und der Jason Statham, muss ich auch sagen, ist auch mein Highlight, weil der permanent durch den ganzen Film so einen Gesichtsausdruck drin hat, so von wegen, was läuft hier eigentlich? Das ist genau das, was ich mich auch immer gefragt habe. Was läuft hier
eigentlich? Ja, es läuft eigentlich nicht. Das ist ein völliger Quatsch und das passiert eigentlich nichts.
Nein.
Letztlich.
Wirklich nicht. Zwischendurch ein bisschen aufgestülpte Köpfe
und weiss ich was. Gar nicht. Nein, nicht. Und eben auch, weißt du, vielversprechende Schauspieler und die stehen immer so ein bisschen im Grüppli zusammen hintereinander und laufen miteinander. Aber das geschieht auch nichts. Das ist keine Charakterzeichnung. Also einfach, das ist jetzt wirklich Schau hin und geh vorüber.
Ja, ich weiss gar nicht, ob man dort wirklich Schau hin muss machen. Also da kann man wirklich nur mehr geh vorüber.
Ja,
also.
Carpenter hat ja selber gesagt, es ist der grösste Quatsch, den ich jemals gedreht habe.
Ja, obwohl ich muss sagen, also.
Sagt er ja.
Kann ich aber gut verstehen. Ja. Obwohl eben der Typ, den finde ich einfach immer sensationell. Und wenn ihr einfach mal Jason Statham sehen wie er überhaupt nicht rauskommt, was überhaupt in diesem Film abgeht, also so wie es allen geht, den Film schauen, dann zieht mich Ghost of Mars rein. Es ist ein bisschen schade, dass das einer der letzten grossen Hollywood-Produktionen war, die John Carpenter gemacht hat. Es hat ja dann noch einen Film gegeben, welcher ist das gewesen? The Ward, 2010 ist dann, glaube ich, rausgekommen. Den habe ich eben nie gesehen. Hast du den mal gesehen?
Ja, das ist so eine, der ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen, sonst war er immer ein bisschen der Zeit voraus gewesen und das mal wahrscheinlich eben ein bisschen hinten drin. Da geht es um multiple Persönlichkeitsgeschichte von so einem traumatisierten Modi, der in die Psychiatrie kommt. Und dort ist dann auch irgend so ein Gruselmonster und mit Insassinnen und die sterben vorzu. Am Schluss kommt es dann eben aus, dass das alles sie war. Und eben so Story wie halt Identity oder Split, wo man eben zu dieser Zeit dann schon hinter sich hatte. Aber Film ist gut gemacht, super glatt.
Also ein besserer Abschluss als Ghost of Mars.
Ja, selbst schon, ja. Nein, den kann man schauen. Ja. Ist jetzt eben nicht revolutionär neu. Man kennt eben schon die Thematik. Aber er hat eigentlich gleich noch einen sauberen Film abgeliefert. In dem Sinn, ja.
Ich weiß gar nicht, warum er es nicht gehört hat mit der Regie führen. Vielleicht, aber mittlerweile ist er ja recht alt. Er hat den Jahrgang 1948. Obwohl man muss sagen, 40 Jahre älter als ich. Also, der ist jetzt mittlerweile, was bin ich, 34, der ist 40 Jahre älter, 74. Also könnte er immer noch Filme machen, macht er aber jetzt nicht mehr.
Nein, ich glaube, er hat ein bisschen genug von Hollywood und muss ja immer noch um Geld nachsäckeln. Und
ja, er hat es ja selber gesagt, oder? John Carpenter, To Survive Hollywood.
Ja.
Wo wir ja jetzt auch ein paar Ausschnitte gehört haben. Ich würde jetzt gerne noch ein Fazit ziehen zu der Geschichte, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Außer du hättest noch einen Film, den ich jetzt völlig übergangen habe, wo du noch gerne darüber reden
willst. Ah, da war noch einer, auch eine Nachverfilmung da mit diesen Kindern.
Das Dorf der Verdammten.
Ja, genau, das Dorf der Verdammten.
Habe ich aber leider auch nicht gesehen.
Ja, ist ganz ähnlich wie das Original, halt einfach ein bisschen aufpimpet. Wieder ein bisschen mit mehr Effekten und ein bisschen mehr Blut und ein bisschen mehr Brutalität. Da geht es auch darum, irgendwie das ganze Dorf geht mal in Schlaf. Und dann sind das auch, alle Frauen sind dann plötzlich schwanger und nach Männer kommen dann so Kinder auf die Welt.
Und ja, normalerweise geht es so lang. Ja,
ja.
Solltest du ja wissen.
Schneller sogar, ich weiß auch nicht. Mhm. Auf jeden Fall sind dann das auch so Alien-Hybriden mit Superkräften und ja, und die schauen da einfach alle aus, die sich gegen sie stellen. Eben mit Superkraft, die können böse schauen und Flammen erzeugen und pipapo. Mhm. Am Schluss lockt sie dann den Lehrer, der es noch schafft, keinen Verdacht zu erregen bei diesen Kindern, weil die können auch hell sehen und alles Mögliche. Sammelt die in der Schule zusammen und jagt sie in die Luft und dann ist die Welt wieder gerettet. Ja. Da ist auch noch, eigentlich die Kinder sind natürlich dann gruselig. Ja, die sehen dann so
ja, puppenhaft aus. Ja, das ist, glaube ich, eher etwas, was die auch so ein bisschen, jetzt kommen nur das englische Wort, die sind triggered, wie sagt man das, die so ein bisschen nimmt.
Ja, nein.
Wenn die Kinder gruselig sind, gell?
Ja, das ist dann noch speziell, ja, im Horrorfilm, wenn da irgend so ein grosser Starker kommt mit einem Hackebeilchen oder so. Jetzt ist das einfach so nette, also nett sind sie ja nicht, aber zum Anschauen, sie sind einfach Kinder, aber die haben was drauf, ja.
Ja, den müsste ich dann vorne nachholen. Also ich habe jetzt zwei Filme noch auf meine Liste da. Einerseits In the Mouth of Madness und Das Dorf der Verdammten.
Also schauen kann man, aber gehört jetzt nicht zu den Besten, nach meinem Geschmack. Ja.
Ja, zu den Besten kommen wir jetzt vielleicht noch im Fazit. Aber für das Intro vom Fazit würde ich gerne wieder am Maestro himself schnell das Wort geben.
I don't ever want to watch my movies again. I am done with seeing them. I've worked on them. That's the best I can do. Out they go. And if I have to talk about my films, I will before or after screenings, but I don't want to see them. Oh, God.
Also er schaut seine Filme selber nicht mehr gerne. Geht es dir auch so? Jetzt, nachdem du intensiv wieder John Carpenter Film hast geschaut, willst du die auch nicht mehr schauen?
Nein, gar nicht. Also immer wieder.
Ja.
So ist innen. Ja, weil die sind eben so gut, die kannst du auch immer wieder schauen. Es gibt ja auch andere Filme, die ich immer wieder schaue. Mhm. Also er gehört da nach wie vor zu meinen Lieblingsregisseuren, immer noch.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich habe ja von dir ein bisschen mitbekommen, dass du vor allem, also das ist echt das, was ich weiss, dass du ein grosser Stanley Kubrick-Fan bist. Und wenn jetzt du eine Top 5 müsstest machen von deinen Lieblingsregisseuren, du musst jetzt nicht eine Liste machen, sondern würde John Carpenter in die Top 5-Liste irgendwo reinkommen?
Sicher, weil er ist einer, der mir sehr schnell in den Sinn kommt.
Nach dem Kubrick aber?
Nein, mit. Nicht nach. Also mit. Und Tarkovsky.
Ja, tipptopp. Gibt es irgendwie etwas?
Ah, Peter Brook.
Peter Brook?
Ja, unbedingt. Ja, der hat zwar nur 5 Filme gemacht, aber die sind alle oben raus.
Das kann ich nicht mal empfehlen. Schande.
Der hat Herr der Fliegen gemacht. Begegnung mit bemerkenswerten Menschen, wo er das Leben von Gurdjieff hat verfilmt. Und dann noch 3 andere. Der auf jeden Fall auch, ja. Orson Welles.
Ja, gut.
Ja.
Müsst ihr auch mal ein bisschen nachholen. Ja. Das ist bei mir noch so ein bisschen. Ja,
ja, das sind so die, wo man spontan als erste 5 in Sinn kommt. Und dann gibt es natürlich auch noch andere, die ich auch noch gerne sehe.
Ja, mit diesen 5 könnte man mal anfangen und dann weitermachen. Gäbe es jetzt so etwas, also zuerst mal merci vielmal, hast du dich bereit erklärt, mit mir die Filmsünderfolge aufzunehmen? Es war mir eine riesen Freude, obwohl, ich muss sagen, am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten hatte, aber du hast dich extrem gut gemetzelt von Anfang an. Ja.
Obwohl ich eigentlich gar nicht gut vorbereitet
bin. Nein, hat es aber auch nicht gebraucht. Ja. Das hat geflutscht und ich bin begeistert. Ich hoffe dir auch. Und falls du jemals wieder einmal dürftest, müsstest, ja, ich muss auch eher sagen, müsstest mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen, hättest du ein Thema, wo du gerne mal darüber reden würdest, sei es jetzt Film oder sonst etwas, muss auch nicht ein Film sein.
Ja.
Also hättest du Bock auf noch ein bisschen zu labern?
Ja, sicher so, irgendwelche philosophischen Plaudereien oder eben ein bisschen verrückte Sachen, ja.
Ja, für das sind wir
ja bekannt. Immer wieder gern, ja.
Dann mich am nächsten Fest, das wir organisieren, stellen wir noch das Mikrofon auf und ich habe das Gefühl, es kommt
gut. Was ich noch abschliessend möchte sagen für die Zuhörer bezüglich Carpenter, also schaut die Filme, Auch die, die jetzt nicht die allerbesten sind, sind immer noch besser als andere Filme von irgendwelchen Husti-Bustis. Und es gibt auch auf YouTube, wenn ich das Thema an sich interessiert, gibt es da massig sekundär
Filmmaterial.
Informationen, ja. Wenn man da ein bisschen tiefer reinsteigen will, ins Trivia und ins Enzyklopädische und was auch immer. Es lohnt sich.
Oder nehmt euch mal das Buch für, der Schwänz. Ja, man hört dich ja gleich schon wieder in unserem Adventskalender. Da habe ich dich auch noch dazu genötigt, wo du über einen Film redest, den du gerne hast und die ganze Welt hast, oder einen grossen Teil von deiner Welt. Ja. Nächste Woche gibt es nochmal eine andere Filmsünderfolge, wo ich wieder einmal darf mit dem lieben Christian Kühne-Kühnemann über einen Film reden. Und da verrate ich jetzt noch nicht, um welchen Film es geht. Und ja, also das ganz letzte Schlusswort sollten wir ja eigentlich dem Mann geben, den wir jetzt hier zelebriert haben. Tschüss zusammen.
Don't lose yourself, no matter what happens. Keep in touch with who you are when you start. There's a lot of things happen to you. Success and failure both. Don't lose yourself through those. Stay in touch with who you are.